Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Und hier ist wieder euer Tommy dran, der mit euch heute keine Solo-Reise macht, sondern eine Dualreise, wenn man so will, denn wir machen heute Reisebericht Japan und den mache ich natürlich nicht alleine. Nach dem Intro ist auch die liebe Yvonne mit am Start. Dementsprechend heute kann Marcel, kann man sich fast denken. Aber heute ist ja auch schon wieder Samstag und wir sitzen schon wieder früh morgens hier in unserem Büro und nehmen den Podcast auf. Dementsprechend heute Chef und Chefin Spezial, wenn man so will. Wir waren ja für Microfiber Madness auf Japan-Tour gewesen. Die einen oder anderen haben vielleicht auch unseren Vlog bei YouTube mitverfolgt und natürlich ein paar Stories und so weiter und so fort. Aber da viele von euch total heiß auf unsere Reiseberichte sind, was wir alles wirklich sehr cool finden. Und wir uns in Anführungszeichen unserem Schicksal hingegeben haben, weil wir waren immer so ein bisschen so, das will doch keiner hören. Na, es will doch jemand hören. Einen kleinen Funfact erzähle ich gleich noch, den weiß nicht mal die Yvonne. Habe ich gestern Nachmittag zufällig gesehen. Aber dementsprechend geht es heute natürlich um die Japan-Reise. Da es heute ein One-Take-Podcast ist und ich noch nicht weiß, ob es ein Zweiteiler wird, ich aber die Vermutung habe, sage ich, willkommen bei Teil 1. Es wird mutmaßlich einen zweiten geben und dementsprechend will ich gar nicht lang rumbabbeln. Nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei.
Hallo zusammen.
Da geht's schon wieder los.
Ja, da ist sie.
Die Bevormundung. Das ist unfassbar. Ich wollte gerade ansetzen und sehe schon gegenüber, wie Mundbewegungen stattfinden. Dazu, okay, komm, ich lasse es ein. Ich werde schon wieder hier. Ja. Mundtot gemacht. Eine muss es ja machen.
Genau, richtig.
Richtig. Wenn einer es schafft, mich sprachlos zu machen, dann ist es die liebe Yvonne.
Das ist schön.
Kommt aber auch nicht oft vor, aber immerhin. Genau, ja, schön, dass du und ich wieder da sind.
Ja, sind wir, kurz.
Wir sind kurz wieder da, richtig, ja. Ich muss das nicht vergessen, ich habe ja gerade schon im Vorwort, habe ich gesagt, dass ich gleich noch was erzähle bezüglich Reisepodcast, was du noch gar nicht weißt, weil ich es gestern Nachmittag erst gesehen habe. Aber erstmal, wie schon eben erwähnt, wir sprechen jetzt gleich über unsere Japan-Tour, die wir vor, wie lange ist jetzt schon wieder her? Ich bin schon wieder
voll. Ja, also ich glaube, wir sind 1,5 Wochen, 2 Wochen wieder da. Ja, wir sind Dienstagabend zurückgekommen oder Dienstagnacht quasi. Ja, also 1,5 Wochen sind wir wieder da.
Also ist noch taufrisch und wir können noch über…
Wir sind eigentlich immer noch erschöpft.
Ja, auch das, ich war ja direkt krank danach, du warst davor krank und die Reise war sehr, sehr, sehr strapaziös, kann man sagen.
Also Fakt ist, wir schlafen zu Hause ja schon sehr wenig, dort haben wir noch weniger geschlafen.
Ja, 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 das stimmt, das habe ich in einem Vlog gesagt, habe ich gemeint, wir haben wenig geschlafen und ich glaube, wir schlafen hier weniger als in Deutschland, das ist schon eine Kunst, aber ja, es war nochmal weniger, also dazu aber später mehr. Genau, ganz kurz, was ich gerade noch sagen wollte, was mir gestern aufgefallen ist, oder… Ist aufgefallen. Ich habe gestern mal wieder turnusmäßig die Kommentare im Spotify gecheckt. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie dauerhaft Traffic ist bei uns, dass da jeder irgendwie einen Roman schreibt, aber ab und zu werden auch mal ein paar nette Kommentare hinterlassen. Kleiner Hinweis an euch, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, würde es uns freuen. Auch das hilft dem Algorithmus, dass er sagt, hey, das könnte ja ein interessanter Podcast auch für andere Leute sein.
Und freut uns natürlich auch.
Genau, natürlich freut uns das, aber wir hören ja sehr, sehr viel persönliche Sachen zu Podcasts immer, ne? Das muss man ja schon ganz klar sagen, aber so diese öffentlichen Dinge sind da eher unterrepräsentiert, aber sie finden statt und gestern habe ich mal reingeguckt und dachte, komm, wir gucken mal wieder, ob nach der neuesten Podcast-Folge irgendwo ein Kommentar reingekommen ist, was auch der Fall war und dann habe ich mal durchgescrollt und sehe so, wieso zeigt ihr mir jetzt alte Kommentare an? Also ganz komisch, weil ich gucke ja da regelmäßig rein, ne? Und da stand dann hier ein neues Kommentar, da ein neues Kommentar. Da ist so, hä?
Also neue Kommentare zu alten Folgen sozusagen.
Genau. Und da ist ein Kommentar gewesen zu unserer Neufundlandreise, wo tatsächlich drin stand, ich habe mit Autopflege nichts zu tun. Wusste nicht mal, dass es da eine Szene gibt, die sich mit sowas befasst, aber ich habe den Podcast gehört, weil wir in 2 Wochen nach Neufundland fliegen und total begeistert bin, was ihr da erzählt habt und werde bestimmt einige Tipps da von euch mitnehmen.
Cool.
Also das war auch cool, ja.
Das kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, weil über Neufundland gibt es halt nun mal nicht wirklich viele Infos. Mhm. Also ich habe damals ja auch nach einem Podcast gesucht und da gab es 2 und die waren…
Scheiße.
Na, so wollte ich es jetzt nicht sagen, doch, aber so richtig gut waren sie nicht. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass unserer so, aber unsere war viel, viel informativer auf jeden Fall.
Du willst, warte mal, was hast du gerade gesagt? Was wolltest du sagen? Du wolltest nicht behaupten, dass unsere was ist?
So gut ist.
Ach so, habt ihr das gehört? Mal gucken, wie du mal gefällt hast.
Drück nicht die Farbe.
Ja,
Also ich fand es auf jeden Fall total toll, weil ich gedacht habe, das ist ja cool. Und ich meine, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich möglicherweise ein Tick höher, weil die wenigsten schreiben Kommentare, ist einfach so.
Man müsste mal gucken, wenn man bei Spotify nach Neufundland Podcast sucht, ob man wirklich...
Kann ich live nachholen, du kannst ja schon mal weitererzählen, ich mache das jetzt direkt live.
Oh, ich mag das nicht, ich habe Hunger. Siehst du? Ich wollte sagen, ich habe Hunger. Wir haben schon wieder nicht gefrühstückt, es ist Samstagmorgen.
Immerhin schon 10 Uhr. Das ist
es ist schon 10 Uhr und dementsprechend werden wir irgendwann zwischendurch auch mal einen kurzen Break machen und uns stärken.
Wer sagt das?
Ich. Also. Definitiv. Das wirst du auch definitiv mitmachen, weil sonst bin ich unleidlich. Somit hast du gar keine Wahl.
Neufundland. So, ich bin hier parallel schon am Suchen. Ich suche einfach mal nach Neufundland in Spotify. Schon geil. Du suchst nach Neufundland. Erste Einträge neben...
Also du kriegst Hunde-Podcasts wahrscheinlich, nee,
nee,
oder?
Nee. Okay. Wir sind direkt die ersten beiden Beiträge.
Ah, okay.
Also ist das tatsächlich interessant. Also, wobei ich das nicht ganz verstehe. Er zeigt das irgendwie Folge 2.
Ja, wir haben 2 Folgen aufgenommen.
Ja, aber es steht 3-mal drin.
Vielleicht haben wir auch 3 Folgen aufgenommen. Wir haben 3 Folgen gemacht.
Ehrlich, war das so lang? Krass. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass das ist echt der Hammer, ne? Also wir sind ganz oben.
Gut, wahrscheinlich sucht auch nicht oft jemand danach.
Guck mal, wenn ich suche rund, also richtig ausführe, kommt Neufundland, schroffe Klippen und vorbeiziehende Eisberge, genau 41 Minuten lang. Und danach,
das habe ich gehört, ja.
Und danach kommen wir.
Okay.
Das ist cool. Also somit ist die Dunkelziffer wahrscheinlich schon noch ein bisschen höher, aber ich fand es sehr, sehr nett, dass die Person geschrieben hat, wir sind jetzt kurz vor der Reise und ich fand den Podcast total toll. Somit, was ich damit ja sagen wollte, ist ja auch, dass es vielleicht auch hier bei Japan möglicherweise Leute gibt, die ich das anhören und sagen, ja, ihr komischen Autopflegertypen da, juckt mich gar nicht, aber ja, das drumherum. Das
kann sein. Wobei es zu Japan mit Sicherheit ein paar mehr Podcasts geben wird. Das muss jetzt nicht gucken, aber das wird definitiv so sein.
Das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz, warum auch immer ihr jetzt heute hier seid, ob ihr jetzt den Podcast hört, weil ihr sagt, hey, cool, Japan interessiert mich, oder weil Autopflege 24 Thema für euch ein Thema ist, oder einfach, weil ihr uns generell cool findet. Keine Ahnung.
Genau, also es wird vermutlich so sein, dass jetzt in diesem ersten Teil, ich gehe stark davon aus, dass es 2 Teile geben wird, in diesem ersten Teil ist wahrscheinlich der Sightseeing-Faktor ein bisschen größer als im zweiten Teil, weil wir im ersten Teil sehr viele geschäftliche Termine hatten, die jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, nicht der Rede wert sind, aber jetzt nicht Inhalt des Podcasts sind, ja, weil das einfach private geschäftliche Termine waren, die wir hatten, wo wir unsere Produkte vorgestellt haben und so weiter. Genau. Dementsprechend gibt es halt nichts drüber zu erzählen.
Ja.
Somit wird es eher es wird sich für euch so anhören, als wären wir nur privat unterwegs, was definitiv nicht der Fall war.
Nee, das stimmt. Wir haben das immer gut gemixt eigentlich. Ich meine, wie hast du ja schon gesagt, ich habe das auch in einem Vlog gesagt, dass es ein paar Sachen gibt, wo wir nicht drüber geredet haben, einfach weil es auch langweilig für euch ist. Also was weiß ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kyoto bin, da gibt es einen Autoteileladen, du hast da einen Termin drin, guckst, was die da verkaufen, ob da Madness ein Thema sein könnte. Was soll ich euch erzählen? Ich habe halt in einem Laden gesessen oder gestanden, habe mit, in dem Fall, Dolmetscher-Apps rumhantiert, weil wir da noch keine Dolmetscher dabei hatten. Ja, und du guckst dir das Sortiment an und gehst nachher wieder und sagst, also das war quasi Klinkenputzen so, ne? Was soll ich erzählen?
Ja, wenn man schon mal da ist, macht das halt natürlich Sinn.
Genau. Ja, aber unterm Strich ist halt so, dass das jetzt nicht so ist, dass ich jetzt hier sagen könnte, oh, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie spannend das war, so langweilig. Ja, einen Termin hätten wir gehabt, der wieder so ein, ich sag mal, das war schon geschäftlich, wie auch die JDM-Tour am Schluss. Manche haben es ja schon gesehen bei YouTube. Die hatten wir tatsächlich nochmal geplant, in kleiner. Die ist ja bei Last Minute abgesagt worden. Kann man aber vielleicht gleich an den Punkt, wenn wir dran hinkommen.
Genau, also da haben wir ja dann, also es ist ein Tag vorher abgesagt worden und dann haben wir den nächsten Tag komplett umgeswitcht.
Genau.
Und haben dann so ein bisschen die Pläne verändert. Ja, das war leider schade. Genau. Aber dementsprechend, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr wollt nur Autopflege hören, dann
schaltet schnell wieder ab.
Spul zum Ende, da kommt vielleicht nochmal was, aber davor wird recht viel erstmal privat Japan erleben, sozusagen sein.
Genau. Und natürlich so ein bisschen, wie das alles zustande kam, weil wir waren ja vor einem Jahr schon mal in Japan. Da gibt es ja auch einen Podcast, glaube ich, drüber. Der geht aber, glaube ich, nur über das Madness-Treffen relevant. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern.
Ja, da ging es auch um ein paar andere Sachen. Aber wir waren ja in Japan, das ging eher um Südkorea. Wir waren in Japan ja nur 3 Tage. Mhm. Und davon war ein Tag Event und ein Tag waren wir in Tokio.
Stimmt.
Dementsprechend gab es da nicht so viel zu erzählen. Mhm. Jetzt waren wir ja wirklich 12 Tage in Japan. Dementsprechend war damals, glaube ich, der Podcast noch ein bisschen mehr für Südkorea, weil wir da einfach länger waren und Busan dann, also Südkorea, Seoul und Busan.
Klar.
Und deswegen war ja, also wir haben, glaube ich, einen komplett über Japan gemacht, allein schon wegen dem Madness-Event und weil wir ja auch einen Tag in Tokio unterwegs waren. Dementsprechend haben wir ja dieses Mal Tokio ausgelassen. Ja. Und waren nur in den Randbezirken. Ja.
Genau. Im Prinzip war es so, die Reise war so gar nicht, also die war natürlich war die geplant. Ist nicht so, dass man per Zufall gerade mal nach Japan 13,5 Stunden fliegt. Aber wir ursprünglich wäre eine andere Geschichte angedacht gewesen als Event, als Geschäftsreise. Denn unser Partner in Japan, oder Partnerin, ist ja eine Frau, der die Firma gehört, die hatte vorher, ich weiß es schon gar nicht mehr, was es genau war, im April, Mai?
Ja, oder Juni, also es war auf jeden Fall Anfang. So des, ich glaube, es war mitten in der Hauptsaison bei uns. Und es war irgendein Zweitagestreffen. Es war so eine Kombination, glaube ich, aus Messe und Event.
Das war aber woanders.
Genau, das ist meine Fukushima-Ecke. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Hätte uns auf jeden Fall noch besser gefallen, weil das, was wir jetzt gemacht haben, war ja quasi das Gleiche, was wir das Jahr davor schon mal gemacht hätten. Das wäre halt nochmal eine ganz andere Gegend und ein ganz anderes Event einfach.
Ja, genau.
Mit neuen Leuten, neuen Firmen. Aber ich glaube, das hat sie uns 3 Wochen vorher gesagt und das hat so gar nicht gepasst. Hier hatten Leute Urlaub, es war Hauptsaison, also das hätten wir nicht, das haben wir direkt gesagt, das geht nicht.
Das Spannende ist ja bei den Japanern einfach, das wird sich jetzt auch heute durch den Podcast ziehen oder auch die nächste Episode wahrscheinlich, die sind alle extrem zurückhaltend. Ja, und das ist nie so, also selten so. Es gibt auch mal Situationen, wo man geschäftlich dann redet, wo es so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Forderung gibt, wo man dann auch doch recht deutlich sein kann. Aber meistens ist es eher so, dass die nicht selbst auf die Idee kommen zu sagen, komm mal hier, wir haben ein Event, wollt ihr mal kommen? Wäre toll, wenn ihr mit dabei seid und sowas. Das findet gar nicht so krass statt. Also man muss schon relativ proaktiv sich, ich sag mal, fast schon anbieten, dass sie sagen, oh, das wäre aber toll, wenn ihr kommt. So, ne? Und so war es halt da auch. Also es war nicht so, dass sie schon seit 3 Monaten gesagt hat, hey, hier ist ein tolles Event mit Messe, wäre geil, wenn ihr kommt. Da war halt gar nichts. Das wurde irgendwo so beiläufig erwähnt und dann sagte ich dann so, macht das Sinn, dass wir da hinkommen? Oh ja, das wäre natürlich Wahnsinn, weil das und das und das. Und du sagst so, ja gut, das sind jetzt noch 4 Wochen Zeit zum Organisieren. Nö. Und es war Hauptsaison bei uns, ne, in Deutschland.
Ja, genau.
Und da haben wir gesagt, sorry, das geht aber nicht. Das ist aber viel zu knapp. Und daraufhin hatte sie aber dann das Angebot gemacht, dass sie noch ein zweites Event dieses Jahr plant, vergleichbar mit dem, wo wir vor einem Jahr schon waren. Und dort könnte man dann mit entsprechend Vorlauf dann mit einsteigen. Und das ist dann eben Gegenstand einer
genau, aber richtig entschieden haben wir das, glaube ich, auch erst 5-6 Wochen vorher. Also es war, also wir haben zwar schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, haben also überlegt, machen wir es nicht und haben auch mit ihr dann viel darüber geredet, was kann man außenrum noch machen, weil wir halt gesagt haben, naja, also 13 Stunden fliegen nach Japan wegen so einem Event an einem Sonntag, das lohnt sich nicht so richtig.
auch kostentechnisch nicht. Das ist
und deswegen haben wir dann ja noch sehr viel außenrum organisiert.
Ja, du hast recht, so war das tatsächlich, weil aber das Hauptproblem war auch so ein bisschen, dass die nicht so richtig aus dem Quark gekommen sind in Japan. Also es war jetzt nicht so, dass sie seit Mai gesagt haben, ja, dann und dann ist Termin.
Nee, genau, der
so.
Termin ist auch erst irgendwie 5-6 Wochen vorher so richtig fixiert worden. Und ja, dann haben wir so langsam so ein bisschen nach Flügen geguckt und am Ende wurde es dann doch sehr spontan irgendwie.
Klar, natürlich ist es irgendwo spontan, klar. Wenn
also bis so wirklich die endgültige Route stand, dass wir auch Hotels buchen können, was ja, kommen wir gleich zu, absolute Katastrophe war, bis die endgültige Route stand, weil da mussten ja alle Termine stehen, dass wir überhaupt wissen, von wo nach wo, weil es ja so ein bisschen in Japan überall zerstreut war, wo wir Termine hatten. Und es hat vom Zeitplan war es auch echt schwierig. Also erst dahin fahren und dann am nächsten Tag wieder 2 Stunden zurück und wieder hin. Aber es ging oftmals nicht anders. Somit wirklich Hotels gebucht haben wir, glaube ich, 2-3 Wochen vorher. Außer das letzte, ewig kurz vorm Rückflug, das war klar.
Das war das Erste, was wir gebucht hatten. Das letzte Hotel der Reise war fix.
Ja, aber war das dann doch alles ein bisschen.
Ja, also ich glaube, wir haben teilweise auch eine Woche vor Abreise noch das letzte Hotel gebucht irgendwie. Also das war dann schon relativ kurzfristig, das stimmt schon. Klar, erstmal war das schwierig, überhaupt die Anreise, weil ne, 13,5 Stunden Flug ist dann halt schon echt hart. Und da überlegst du dann auch dreimal, wie du fliegst. Und ich meine, das ist einfach so ein Faktor, den ich für mich dann halt irgendwann entschieden habe, dass ich diesen Invest für mich tätige oder für uns tätige, dass wir sagen, sofern es finanziell nicht völligst aus dem Rahmen ist, dass wir dann auf jeden Fall in der Business Class fliegen. Was wirklich hier, ich muss mich ja nicht dafür entschuldigen, dass man das macht, aber das klingt immer so überheblich, wenn man sagt, hey, ich bin Business Class geflogen. Das machen ja viele Leute. Aber wir haben uns einfach gesagt, ich schaffe das einfach nicht mehr. Also wenn ich überlege, früher 10 Stunden USA, jo, war dir egal, ganz, ganz easy, aber jetzt dann hinfliegen, meistens dann direkt schon voll Programm und sowas, ich brauche da eine gewisse Erholung und das ist dann eben ein Stück weit das, was ich mir halt als Luxus dann rausnehme, zu sagen, wir machen das, sofern das finanziell halbwegs tragbar ist. So, und da ging es halt schon los, weil Verbindungen nach Japan finden, die bezahlbar sind in dieser Reiseklasse, ist zumindest wenn man nicht einen Geldspeicher zu Hause hat oder einmal einfach alles egal ist, nahezu
unmöglich. Ja, vor allem, weil der Oktober irgendwie auch so teuer war. Ja. Also das war irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Die Monate davor und danach, die waren irgendwie viel günstiger und in dem Monat gab es gar nichts. Also ich glaube, wir haben bestimmt eine Woche lang Verbindung gecheckt. Wie fliegen, über welche Länder, wo machst du einen Zwischenstopp? Weil ab Frankfurt gab es eigentlich gar nichts, wenn du direkt geguckt hast. Dann hast du angefangen zu suchen ab irgendwelchen europäischen Abflugorten, weil über die Standardpreissuchmaschinen gab es nichts Bezahlbares.
Das war schon ziemlich Chaos.
Also wir haben sehr viel über andere Wege gesucht, als man normalerweise einfach einen Flug bucht.
Stimmt, ja.
Und sind dann aber tatsächlich fündig geworden, haben aber dafür auch recht viel in Kauf genommen.
Ja, andere Leute, so seid ihr doch ganz dicht. Aber ja, wir sind sogar tatsächlich erstmal entgegengesetzt der Richtung geflogen. Also wir sind ja in Summe noch viel länger geflogen. Ne?
Genau, man kann ja einfach erstmal gerade so die Flugstrecke sagen, wo wir lang geflogen sind. Also wir sind von Frankfurt nach Paris geflogen. Ja, gleich auch noch eine Besonderheit, aber und danach von Paris nach Seoul. Das war der Flug, den wir gebucht haben. Wir haben einen Flug gebucht von Frankfurt nach Seoul mit Zwischenlandung in Paris. Und dann haben wir getrennt, weil es eigentlich überhaupt keine Verbindung nach Japan bezahlbar gab, haben wir getrennt einen Flug von Seoul nach Osaka, also in Japan gebucht. Da war so ein bisschen das Problem, dass es irgendwie in Südkorea ein verlängertes Wochenende gab. Wir haben es nicht verstanden. Irgendwie war da zwar der Tag des Sports, aber irgendwie war das, also auch unser koreanischer Händler für Madness hatte dort zugehabt 10 Tage. Also das war irgendwie, was war da in Korea? Ja. Und dementsprechend gab es an dem Tag, wo wir anreisen wollten, mussten wir auch immer, keine Flüge von Korea nach Japan. Also wir haben den letzten Tag und auch den letzten Flug erwischt von Korea nach Japan.
Ja, ist echt so,
Und danach gab es 3 Tage lang keine Flüge mehr, was mich im Kopf echt gestresst hat, weil ich dachte, scheiße, wenn wir diesen Flug nicht kriegen und es da irgendeine Verspätung gibt, weil wir haben ihn ja getrennt gebucht, du hast ja noch nicht mal Anspruch auf irgendwas, wenn du verspätest in Korea ankommst, dann gibt es 3 Tage keinen Flug.
Ja, das war schon also ein bisschen Lotteriespiel.
Dann, keine Ahnung, kannst du schwimmen. kommst du auch nicht schneller an. Aber überhaupt. Aber ja, also das war so ein bisschen schwierig. Ja.
Ja, das stimmt schon. Das war immer so ein bisschen im Kopf, hast du das dann so, normalerweise klappt das ja alles, aber du denkst halt wirklich, klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt zu Lufthansa, buche eine Star Alliance Geschichte, die von Frankfurt bis nach zum Endziel in Osaka geht, dann ist zwischendrin irgendein Lag, was nicht funktioniert. Hast du zumindest irgendeine Chance, dass sie sagen, die buchen dich um, die erstatten dies, das, Ananas. So, wenn das aber so ist, dass du mittendrin sagst, ja, wir wechseln jetzt quasi die Airline oder in dem Fall halt den Verbund. Das ist ja wir sind ja mit Asiana dann weitergeflogen. Ne?
Genau, also wir sind mit der Star Alliance weitergeflogen, aber davor mit Air Force KLM, ja.
Genau, das ist ja dann, was sind das für eine
die heißen auch irgendwie
One World oder sowas, glaube ich. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du da überhaupt keine Chance. Da kannst du da die Beine ausreißen, da sagen die, ja, und ist nicht mein Problem. Du hast jetzt irgendeinen anderen Flieger und dann guck, wo du bleibst. Und das war immer so, hoffentlich klappt das. Aber hat ja alles geklappt. Aber
ja,
war
auch
natürlich
mit ein bisschen, kommen wir nachher nochmal zu, war ein bisschen chaotisch in Seoul. Aber,
ach ja, stimmt. Ja.
Genau, und es kam noch dazu, wir hatten 2 Optionen von Frankfurt nach Paris zu fliegen. Mhm. Einmal mit Aufenthalt von, so das Übliche, was man da so hat, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und noch eine andere Variante mit 6 Stunden Aufenthalt in Paris, bevor es dann weiter nach Seoul ging. Die war um einiges günstiger. Da überlegst du als hin und her. Hatte natürlich, also da ging der Flug von Frankfurt schon um 6:30 morgens. Das heißt, irgendwann um 4 oder sowas am Flughafen sein. Ja. Was natürlich auch mit Aufwand verbunden ist. Der andere wäre ganz entspannt um 10 oder sowas gegangen. Ja. Und 6 Stunden Aufenthalt in Paris. Wie viel Geld ist dir das wert?
Ja,
das war es uns wert.
Das war es definitiv, ja. Aber das ist echt verrückt. Also das ist auch als Tipp für euch da draußen, wenn ihr mal so Flüge bucht irgendwohin, versucht einfach mal Wege zu gehen, die keiner erstmal in Betracht zieht, weil das macht oft unheimlich viel aus und das war da wirklich erheblich.
Ja, manchmal ist es auch so ganz einfach. Also wenn ihr jetzt ab Frankfurt fliegen wollt, schaut mal, was es ab München kostet. Weil wenn ihr für einen Flug pro Person irgendwie 300 € ab München spart und mit dem ICE 30 € bezahlt, um von Frankfurt nach München zu fahren, dann kann man, da kann man sogar auch noch ein Hotel nehmen und man ist trotzdem noch günstiger und hat eine entspanntere Anreise. Also es kann sich wirklich lohnen, einfach auch mal.
Aber auch das ist natürlich immer eine persönliche Frage, ne? Weil viele Menschen wollen aus dieser Komfortzone nicht raus, weil natürlich also, ist es easy, in Frankfurt einzuchecken, zu sagen, peace of mind, ich steig ein, steig wieder aus, Feierabend.
Klar, also ich sag mal, 90% der Leute, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt, hast du sie noch alle? Ja. Niemals würde ich zweimal umsteigen und so viel Aufenthalt. Mhm. Ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es war natürlich anstrengend, klar. Aber ich bin ja auch immer so jemand, ich erlebe gerne viel. Also wenn ich mich jetzt in Frankfurt in den Flieger steige und in Tokio ankomme, dann habe ich einen netten Flug gehabt oder hab die Anreise überwunden. Aber so, ich war in Paris, ich war in Seoul, ich bin dreimal geflogen, ich habe dreimal Start, Paris, dreimal Landung.
Man muss Paris gesehen haben.
Haben wir nicht.
Achso, haben wir nicht? Achso, nee.
Nee, aber ich finde halt, für mich ist halt auch Fliegen ein Erlebnis. Also das macht man nicht jeden Tag. Ich starte lieber dreimal als nur einmal. Also ich weiß nicht. Ich
bin froh, wenn wir da unten sind, aber okay. Ist ja immer eine persönliche Frage. Am Ende des Tages war es hier wirklich eine erhebliche Ersparnis und hat uns dann auch erst die Möglichkeit eröffnet, das in dieser etwas besseren Reiseklasse erleben zu können und machen zu können. Wie gesagt, es gibt genug Leute, das ist ja das, was mich so fasziniert, dass diese Reiseklasse eigentlich immer voll ist. Also denkst du so, oh ja.
Das fahren die ja wirklich randvoll,
gell? Ja. Und da sind natürlich auch viele Leute dabei, die nicht diese Umwege buchen wie wir. Und da werden Preise abgerufen, wenn du da vorher eine Flugverbindung gecheckt hast, denkst du, okay, tschüss, du steigst hier direkt wieder aus, das geht nicht. Wie du schon gesagt hast, dann schwimme ich lieber. Also das war wirklich dann der maßgebliche Faktor. Das ist der Punkt, wo sich jeder halt selbst finden muss und sagen kann, entweder ist es mir wert, diesen Komfort zu erkaufen, also den Komfort des Nicht-Umsteigens, ein bisschen planen. Das lässt man sich fürstlich bezahlen bei den Airlines. So, da gibt es die Leute, die sagen, ja klar, und ist ja Urlaub oder Reise, ist mir egal. Es gibt Leute, die sagen, würde ich nie bezahlen, verständlich, da macht man es gar nicht. Oder, ich sag mal, da zähle ich uns dazu, wenn wir es durch, je nach Blickwinkel, vertretbaren Aufwand hinkriegen mit Umsteigen, bla bla, Aufenthalte, dann machen wir es auch. So ist es eigentlich, so würde ich uns einkategorisieren.
Ja, genau. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, wir fangen einfach mit dem Flug an, weil über wie aufwendig die Hotelbuchung war, können wir auch später noch erzählen.
Genau. Also ich meine, klar, das früh los war halt wieder so ein Flughafentaxi los. Das ist auch mal wieder ein Erlebnis gewesen, finde ich. Das hatten wir, also ich persönlich noch nicht so oft, du vielleicht schon mal irgendwann, dass man so früh losgeflogen ist. Dazu noch Terminal 2 in Frankfurt, das ist ja nicht das Hauptterminal. Du bist ja quasi allein auf dem Flughafen. Das war echt krass.
Wir sind schon mal relativ früh, da waren wir auch, ich glaube, um 5:30, 6 am Flughafen. Mhm. Das war aber sogar noch ein Tag nach dem Streik. Also da war wirklich gar nichts los. Ja. Oder am Streiktag oder irgendwas war da. Mhm. Da sind wir alleine durchs Terminal 1 gelaufen,
das weiß ich noch. Das war auch krass. Und das war jetzt hier auch so. Wir sind ja dann irgendwann Richtung Gate irgendwie und dann haben wir noch, du kannst ja, wenn du Business Class fliegst, kannst du noch in die Lounges rein von den Airlines.
Wenn es schon
aufhört. Ja, auch das musst du mir dann erleben, dass du da hinkommst und sagst so, ja, Check-in Schalter macht aber erst um die Uhrzeit auf, denkst du, okay, dann kommst du rein, denkst du, ja, alles schön, aber die Lounge, die macht erst um 7 auf und denkst du, was mache ich jetzt die Stunde lang? Toll. Ja, also es ist auch, da muss man auch sich wirklich fragen, wer jetzt so viel Flieger ist, ne? Und gerade die wirklichen Leute, die dauerhaft von A nach B geschäftlich fliegen, finde ich das schon fast frech. Sowas zu machen. Für die Leute, die da auch wirklich diese vollen Summen bezahlen, diese Riesenbeträge.
Ja, weil wir hatten, ich glaube, 20 Minuten Zeit noch in der Lounge,
um Frühstück zu machen. Genau, also sicherlich ist es ein Luxusproblem, aber ich finde es schon schwierig, weißt du, wenn gerade die Leute, die auch wirklich dann auch unterwegs arbeiten, ne, das siehst du ja ganz oft, dass die Leute im Notebook sitzen, arbeiten morgens.
Ja, man muss dazu sagen, das war ja nur so ein Kurzstreckenflug nach Paris und dementsprechend war das auch so eine Mini-Lounge, wo du jetzt du hattest ja noch nicht mal eine Toilette in der Lounge, dazu musstest du rausgehen. Dementsprechend war das jetzt nicht so, glaube ich, wobei Geschäftsreisen sind überall, aber
eben. Also ich weiß auch nicht, also das fand ich schon.
Also da drin hättest du eh nicht arbeiten können, das war jetzt nicht so. Nee. Nicht so.
Aber trotzdem war es halt krass, dass du halt wirklich komplett alleine durchläufst und kein Mensch war da. Aber
aber was wolltest du eigentlich sagen?
Nee, wir haben angefangen, dass wir so früh zum Flughafen sind.
Da hatte ich ja auch so ein bisschen Sorge. Also wir sind früher schon mal mit einem Flughafentaxi gefahren. Mhm. Meistens ist ja dein Papa derjenige, der uns zum Flughafen fährt, aber das wollte man nachts um 3 dann doch nicht in Anspruch nehmen. Somit haben wir Papa-Taxi. Das heißt Papa-Taxi, aber ist ein echtes Taxi, war nicht der Papa, der gekommen ist.
Richtig.
Bestellt für, ich meine, 10:50, nee, 3:20, irgendwie sowas. Auf jeden Fall mitten in der Nacht. Boah, du hast schon so ein bisschen, und es war schon nicht, also es war so geplant, dass wir, ich glaube, 2 Stunden oder 1:50 vor Abflug am Flughafen sind. Mhm. Also normalerweise sind wir ja immer so die Reisenden, die 3 Stunden vorher da sind, weil man immer so ein bisschen Sorge hat, dass irgendwas länger dauert.
Die folgenden Empfehlungen der Airlines, genau. Obwohl die meistens völlig übertrieben sind. Aber.
Genau, also diesmal war es nicht so. Also ich glaube, ich hatte mir 2 Stunden vorher geplant, weil sonst hätten wir ja auch gar nicht mehr schlafen gehen müssen. Wir waren auch quasi fast nicht schlafen, weil wir abends noch Einreiseformalitäten und gemacht haben. Es hat alles nicht funktioniert. Wir haben 100 Mal den Pass gescannt und es ging einfach nicht. Und sind, ich glaube, 1 ins Bett und 3 wieder aufgestanden. Also die Nacht war kurz.
War sehr kurz, ja. Aber das kann man auch dazu sagen, das war dann so der spontane Plan. Haben wir noch nie gemacht. Wir sind ja schon das eine oder andere Mal in dieser Reiseklasse geflogen. Und ich lese das immer wieder, weil man informiert sich ja, oder ich, wie das da vor Ort ist. Wo kann man in die Lounge rein? Es gibt so eine Welcome-Lounge, dies, das, Ananas. So, und dann habe ich dann gedacht, ja, was ist denn? Wir haben es schon oft gelesen, dass die Leute sagen, ja, die Duschen in Lounges sind auch ganz gut. Haben wir noch nie gemacht. Die haben gesagt, so, das ist irgendwie so. Also es kommt dir so komisch vor, das ist ja, ne?
Hast du dich vorher schon mal angezogen und dann gehst du dort irgendwo hin und gehst wieder duschen.
Das ja, ist und auch du weißt doch gar nicht, wie es da halt ist so. Und das haben wir noch nie gemacht. Also die typischen Geschäftsreisen, die das dauernd machen, die kennst du wahrscheinlich in- und auswendig aus. Aber wie so, ich weiß ja nicht. Naja, und da, ne, Not macht erfinderisch. Wie du schon gesagt hast, diese blöde Einreise, was waren das überhaupt, Korea oder Japan, was da nicht geklappt hatte?
Korea-Einreise war so schwierig. Also da musste man so ein Online-Arrival-Card, heißt das, so ein Online-Dings ausfüllen. Und du kannst deine Passdaten nicht händisch eingeben, sondern du musst den Pass scannen. Mhm. Und aufgrund dieses Scans…
Scan mit dem Foto, mit dem Handy-Foto.
Genau, richtig. Ja. Und aufgrund dieses Scans werden deine persönlichen Daten ausgefüllt. Mhm. Allerdings hat er immer irgendeinen Kack dahingeschrieben und nicht deinen echten Namen. Das also es so hat übel, einfach nicht funktioniert. Entweder er hat es gar nicht gescannt und hat direkt einen Fehlerhinweis gebracht oder er hat statt Thomas, weiß ich nicht,
Frank draus
Richard gemacht. Also es ging also gar nicht.
Völlig wirr. Ja, und da habe ich ewig rumhantiert mit dem Mist. Ne? Ich habe mich so aufgeregt abends, ne? Weil es halt immer später und später, ich glaube es war wirklich 12 oder so, wo wir es hingekriegt haben.
Ja, wir konnten es halt nicht wirklich früher machen durch diese ganzen Zwischenlandungen und diese Aufenthalte. Es ging ewig, ich glaube nur 24 Stunden vorher oder 36 Stunden vorher. Und tagsüber hier hatten wir den Pass natürlich daheim vergessen, da konnten wir es auch nicht machen. Somit mussten wir es abends machen, ja.
Ja, und da kam dann eben die Not heraus, weil wir dachten so, ja gut, komm, wenn du abends mit allem Schnick und Schnack fertig bist, schön, nochmal in die Dusche gesprungen, gepennt, aufgestanden zum Flughafen. Ja, das fiel dann aus wegen ist nicht. Und wenn du dann sagst, naja gut, ich muss 3 Uhr aufstehen, um für alles fertig zu machen und gehst 12 ins Bett, wann steht man auf und geht noch duschen? Und dann denkst du, oh Gott, ey. Gut, also sagst du,
wir haben 6 Stunden Zeit in Paris.
Genau, wir probieren das einfach mal. Ja,
Hat mich natürlich wieder gestresst, weil klar, du bist da ja recht entspannt, du wärst einfach so hin. Ich habe noch darüber nachgedacht, oh scheiße, du musst ein Haarbürste mitnehmen, du musst hier noch was mitnehmen und ja, was brauchst du noch fürs Duschen, was gibt's dort überhaupt genau. Und Wechselklamotten und und im Handgepäck darfst du keine Flüssigkeit mitnehmen, dementsprechend musst du noch drüber nachdenken. Ja, Deo, ja, was brauchst du?
Stimmt, ja, genau, so Geschichten. Und Deo geht's wieder los. Ja, warte mal, Moment, dann haben wir da meins mitgenommen, weil das ein Stick ist mit so einem, wie nennt man das, so ein festes Deo halt, ne? Du hast so ein Flüssig-Deo, was da wiederum auch nicht geht, kannst du wieder ins Handgepäck nicht reinschmeißen und ich so, oh, scheiße. Ja, wie auch immer, ne? Man und muss ja alles
meine mal Sorge war aber auch eher, was machen wir denn, wenn dieses blöde Taxi nicht kommt? Weil 2 Stunden war geplant. Natürlich haben wir deinem Vater schon gesagt, okay, nimm das Handy mit ans Bett. Aber man ruft da ja auch nicht an, wenn das Taxi 5 Minuten später noch nicht da ist,
genau.
Weißt du? Dann ist schon mal eine Viertelstunde vergangen, bis du dir einen Plan B überlegst. Bis er dann da gewesen wäre, hätte noch mal 1/2 Stunde gedauert. Also dann wäre es schon eng geworden. Aber das Taxi war auf die Minute, war es da.
Nee, war auch alles cool, also alles easy gewesen. Die sind auch echt als sehr zuverlässig bekannt. Es gibt immer wieder mal so, ihr kennt es ja, man checkt ja auch Bewertungen. Ja, also wir kennen die ja, die kommen auch aus Itstein. Und die haben wirklich eigentlich eine sehr, sehr gute Sternebewertung bei Google. Aber du guckst dann rein, liest dann natürlich, man liest nicht die positiven, man guckt dann nach den negativen, das ist ja immer so. Und dann siehst du dann, sind einfach nicht gekommen oder irgendwie sowas. Denkst du, oh, okay. Und das wird leider auch nicht vom Unternehmen kommentiert. Oftmals kann man daraus ja dann sehen, ob vielleicht der Kunde der Doofe war.
Ja, meistens ist es ja so.
Ist ja oft so, ja, Fakt. Aber du denkst, okay, das ist nicht cool. Und dann irgendwo stand was mit einer Verspätung. Und ich so, oh. Und da hast du dann schon so ein Kopfkino, wo du sagst, was ist heute Morgen? Da stehst du dann wirklich wann sind wir dann in Itchan los? 4?
Ja, ich meine, es war ewig 3:30, 4 oder so.
Ja, und dann
oder 4:50, ewig so um den Dreh.
Dann schleppst du deinen Kram raus, war natürlich auch nicht mehr so warm zu der Jahreszeit.
Nee, es war auch wirklich, das war die erste Nacht, wo die schon teilweise Bodenfrost gemeldet haben. Es waren irgendwie 2 Grad oder so.
Und du wolltest natürlich pünktlich sein, ne? Gehst raus. So, willst ja nicht erst runtergehen mit deinem ganzen Koffergedöns. Wir hatten ja Unmengen an Zeug dabei, kommen auch noch dazu. Und da willst du nicht das nachts durchs ganze Haus räumen. Also stehst du schon mal draußen und denkst dann so, oh, jetzt komm, bitte komm. Und irgendwann siehst du einen Scheinwerfer in die Straße einbiegen, so, oh Gott sei Dank.
Ja, siehst du das Taxischild? Ja, das ist er. Auf geht's.
Und dann haben wir das ganze Gelärsch, wie man in Hessen sagt, ins Auto verfrachtet und sind dann Richtung Flughafen und sind dann relativ unkompliziert alles dann nach Paris weitergeflogen.
Genau. Netter Flug, haben da auch schon gegessen. Also auf der Anreise, wir haben echt viel gegessen, weil du ständig was zu essen kriegst.
Ja, darum ist diese Lounge-Geschichte ist immer so, das ist ja so für so selten Reisende wie uns und Leute, die sowas nicht alltäglich erleben, für uns ist es ja ein Erlebnis. Ja, also
ja ich sag ja, also bei mir, also gerade, das ist ja, da fängt die Reise schon quasi mit dem Moment an, wo du Richtung Flughafen fährst und nicht erst, wenn du dort angekommen bist. Also das sage ich ja, ich fliege gern, für mich zählt der Flug dazu.
Also was ich halt eigentlich eher sagen wollte, ist so, dass du halt das nicht jeden Tag machst. So, das heißt also, für uns ist es so, du willst es halt alles miterleben, willst auch das möglichst Maximale rausholen, wenn man das so nennen will. So, der Geschäftsreisende sagt sich wahrscheinlich, der das jeden Tag macht, ey, ich sitze eh gleich im Flieger, der bringt ihm wieder irgendein Frühstück fertig. Ja, ich sage, ja, ich würde gerne trotzdem mal gucken, wie die Air France Lounge in Frankfurt ist oder sowas, ne? So Sachen. Aber die hätte man rein faktisch nicht gebraucht, weil man direkt schon im Flieger wieder sitzen, kriegst schon wieder das erste Frühstück hingedonnert. Das
stimmt, nee, aber es gab leckere Schokocroissants, so typisch französisch.
Naja, stimmt, genau. Ja,
das konnten sie, viel anderes konnten sie nicht, aber das konnten sie definitiv.
Das hat gepasst. Ja, und dann kam man nach Frankreich und das ist ja das Gute dran, da wir dann den Anschlussflug direkt nach Japan, nach Korea hatten, der war ja durchgebucht, ist es so, dass wir in dem, was ist das dann, der Schengen-Bereich, Non-Schengen, wie nennt sich das dann? Ich verwechsel es immer.
Ich glaube, es ist Non-Schengen, ja, egal. Aber, also auf jeden Fall, du bist nur im Transit und dementsprechend wird dein Gepäck durchgecheckt und bekommst dein Gepäck. Du musst
auch nicht einreisen.
Genau.
Also man muss jetzt nicht irgendwie in Paris nochmal, ich meine, gut, wäre EU gewesen, dann wird ja nicht viel gemacht, aber wir verlassen den Flughafen nicht und den Bereich nicht, somit bleiben wir da.
Aber es war trotzdem ein weiter Weg. Also der Pariser Flughafen ist verdammt groß. Also ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dann quasi am nächsten Gate waren.
Das stimmt, der war echt groß, ja. Das stimmt. Und dann kam tatsächlich das, was wir uns dann jetzt notgedrungen überlegt hatten. Ich hoffe, das war für die Mitreisenden nicht so schlimm, dass wir morgens noch nicht geduscht hatten. Nein, so schlimm war es nicht. Aber natürlich sagst du, das geht gar nicht. Also du willst ja nicht auf so einen Flug und sagen, ach komm, Dusche brauchst du nicht. Somit haben wir das ja dann wie geplant dort vor Ort gemacht. Erstmal wie die letzten Anfänger da rumgelatscht, ne, wo wahrscheinlich der geneigte Businessreisende sagt, straight hingelaufen, fertig.
Ja, da waren halt so Duschräume, die teilweise offen standen. Bei manchen sah benutzt aus, also lange Handtücher auf dem Boden und andere waren schon quasi sauber. Und ich habe dann auch, da musst du dich irgendwo anmelden. Mhm. Also da war aber niemand, also dementsprechend.
Also bei manchen Airlines ist das so.
Genau, also ich kannte das bei der Lufthansa, da hatte ich das schon mal gesehen, dort in der Lounge, dass da vorne wirklich so eine, ich sag mal, Empfangsdame sitzt mit einer Liste und hat Leute eingetragen. Dann hast du da eh wieder eine halbe Stunde Zeitfenster zu einer gewissen Zeit, was auch, also vielleicht ist es dort auch, wenn da mehr los ist oder auch wenn dieser, da ist ja auch noch so ein komischer Kosmetikbereich, den du da kostenlos nutzen kannst. An einem Tag macht er zu, ansonsten kannst du da wirklich so Kosmetik, also kostenlose Handmassagen und Gesichtsbehandlungen und sowas
bekommen. Von irgendeiner bekannten französischen Kosmetikmarke. Cool.
Und dann habe ich gelesen, Öffnungszeiten täglich von 9 bis 13.30 Uhr, außer Mittwoch. Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man mittwochs reist? Ja.
Tja. Sei froh, wer weiß, was das für Nebenwirkungen hat. Kriegst was ins Gesicht geschmiert und kommst an mit einem rot gepusteten Gesicht. Egal. Also auf jeden Fall, das war dann so ein extra Bereich. Musst du nicht erstmal gucken, wo ist das? Und ja, wie gesagt, du hast ja einfach keine Ahnung, wir sind ja Noobs. Ja, so. Und dann kommst du da rein und läufst da rum und irgendwann, klar, da waren dann halt irgendwo Reinigungskräfte, die müssen ja die Duschenräume natürlich jedes Mal sauber machen.
Genau, also da wird nach jeder Benutzung wird die Dusche gereinigt, werden neue Handtücher hingelegt, werden neue Annehmlichkeiten, also da gab es auch so Einwegrasierer und Kamm und so Sachen und Zahnbürste, also Einwegzahnbürste.
Zahnbürste wird rausgenommen und mal kurz durchgespült für den nächsten, jawohl, lecker. Ja, ich meine, gut, das ist ja auch das Mindeste. Ne? Also, ich meine,
aber voll die Arbeit.
Ja klar, das ist brutale Arbeit, ja logisch. Ne? Also da muss ich auch einen Hut ziehen vor dem Job. Das waren halt irgendwelche Reinigungsdamen, die es gemacht haben.
Das war jetzt nicht so eine Mini-Dusche. Also das war wirklich, also Dusche, die war schon, also größer als daheim.
Ja.
Also schon.
Ja, also kompletter Raum halt, ne?
Genau, den hast du abschließt. Eine eigene Toilette, hast ein großes Waschbecken, hast noch so einen Bereich, wo du auch einen Trolley drauflegen kannst, so ein bisschen erhöht oder dich draufsetzen kannst. Hast eine echt große Dusche, hier so mit Regenduschkopf und.
Das war also, schon krass. Das ist zwar auch nicht überall wohl so krass. Das wurde auch im Nachhinein, habe ich mal so ein Lounge-Review gelesen. Das wird schon sehr hoch gelobt bei der Air France. Das ist nicht immer so, oft ist das Standard, das hätte mir auch gereicht. Hauptsache man kann
duschen. Ja, du darfst trotzdem nicht vergessen, du hast da ja irgendein Handgepäck noch dabei. Du musst Klamotten raus und reinholen und sowas. Also du musst irgendwo einen Trolley oder zumindest eine Tasche öffnen und irgendwo auch deine Sachen, du musst die Schuhe ausziehen und sowas. Also entweder so ein kleiner Vorraum, wo zumindest dein Gepäck ist, brauchst du schon. Also nur so eine reine Dusche.
Ja, klar. Ist schwierig. So kurz nebendran gestellt, jo, es wird ein bisschen voll.
Also es ist auf jeden Fall, du hast deinen komplett eigenen Bereich. Es ist nicht so wie in der Sporthalle oder im Fitnessstudio, weiß ich nicht, wie man das so kennt, wo es irgendwelche Gemeinschaftsduschen gibt, wo du hingehst oder im Schwimmbad, sondern du hast wirklich
so dein Onsen wie in Japan einfach.
Genau, ja, abschließbarer Bereich und hast da.
Nee, das war echt top, weil dann waren die 6 Stunden auch nicht mehr so dramatisch, weil das kannst du dann schön gechillt alles fertig machen, ne, bis du dann dich draußen wieder triffst irgendwo. War echt cool. Und ja, gut, da muss man schon ein bisschen Zeit überbrücken. Das ist eine riesen Lounge wie spricht man das aus? Ich kann ja nicht Französisch. Jean de Gaulle. ist eine riesen Lounge einfach, die total weitläufig ist, aber du kannst dich halt irgendwann so ein, das war auch wieder menschliche Abgründe, ne? Ich meine, kommt hier wieder vom Kleinen ins Große, aber.
Also genau, also an sich war es in dieser Lounge, fand ich total ruhig. Also, und auch total, da es so weitläufig war, warst du nicht so eng aneinander, obwohl da sehr viele Leute waren. Ja. Aber die Plätze waren wirklich weit auseinander. Es gab unterschiedliche Sitzplätze am Fenster und woanders und teilweise so zum Hingammeln normale Stühle. Und also es war echt sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und es war so eine ruhige Atmosphäre irgendwie. Es war jetzt nicht so ein totales Gewusel und Geschrei da drin. Es war
nur echt manche Leute haben halt die Ruhe-Areas nicht ganz verstanden. Es gibt extra einen Bereich, der nennt sich dann Ruhezone irgendwie, wo du halt wirklich einfach, kann auch pennen da, machen viele Leute auch, die schlafen dann da. Und da haben wir uns dann irgendwann hingeflezt und haben halt aufs Rollfeld geguckt. Und naja, es mit dem Ruhezone hat nicht jeder so genau genommen. Ne?
Es haben 2 Leute neben uns gesessen, die locker eine halbe Stunde einfach telefoniert haben. Das hat die kein Stück gejuckt. Ja. Also die sind noch nicht mal aufgestanden zum Telefonieren. Mhm. Die sind einfach auf ihrem Platz in dieser, also das waren wirklich Liege.
Also
du hast nicht gesessen, sondern du hast gelegen Lounge liegen. Und die haben da einfach lautstark telefoniert.
Ja. Und du denkst halt auch so, echt jetzt? Ja, aber das ist halt das, was ich halt immer wieder sage, da gibt es halt einfach Leute, die sich mit Geld alles erkaufen. Für die gibt es keinen Anstand, keine Moral, kein irgendwas, keine Rücksichtnahme auf andere. Das finde ich immer wieder dramatisch zu sehen. Und das war leider da auch so. Also ein Großteil natürlich top, keine Frage. Ne? Das ist immer ein kleiner Teil, wie es halt immer so ist. Der negative Teil fällt auf in der Gesellschaft. Und es war da halt auch so, wie auch das eine neben uns lag auf seiner Liege und das Erste, was er macht, er zieht die Schuhe aus und legt sich mit nackten Füßen auf seine Liege.
Ja, auch
Liege
noch die
drauf.
Socken. Also ich habe auch die Schuhe ausgezogen, aber der hat auch noch die Socken ausgezogen und seine Füße hingen über die Liege hinaus. Das heißt, wenn ich meinen Kopf nach links gedreht habe, habe ich genau in seine Kiesfüße geguckt.
Ja. Das war so Sachen, da denke ich auch so, das wird mir im Traum nicht einfallen, aber manchen Leuten ist es halt einfach egal. So, und natürlich machst du dann eine Demolli in so einer Dings, ne, dass du sagst, Junge, was machst du denn da? Und es kommt aber auch keiner, der sagt, das gehört sich so nicht. Ja, es gibt ja sogar Instagram-Seiten drüber, ich weiß nicht, wie die heißt, ich sage jetzt mal sinngemäß die Worst Travelers oder sowas, wo Leute halt auch im Flugzeug sowas filmen, wo halt Leute an ihrem Sitz sitzen und dann erstmal Socken ausziehen und dann erstmal Beine hochlegen, vorne auf dem Touchscreen die Füße ablegen und sowas. Da gibt es eine richtige Instagram-Seite, wo so über diese Unart von manchen Reisenden quasi Dokumentationen führen. Furchtbar. Also ich komme da nicht drauf klar, aber ist halt so.
Ja, aber es waren zumindest nur die und ich finde, wir waren ja wirklich 5 Stunden in dieser Lounge. Gut, klar, mit Duschen und so ging schon ein bisschen Zeit weg, aber ich finde, die ging total schnell rum.
Ja, ja.
Also klar, wir haben uns hier mal was, wir hatten erst Frühstück, dann gab es Mittagessen, weil wir ja lange Zeit dort waren.
Und klar, wir konnten halt zwischendrin arbeiten, das war auch ganz gut. Du hast überall so Ablageflächen dabei gehabt, ne? Das heißt, du kannst das Notebook dran stellen, konntest ein bisschen was arbeiten.
Hattest auch Strom, also zumindest war der Strom so stark, dass der Akku nicht weniger geworden ist, mehr ist er auch nicht geworden.
Ja,
hat nicht so gut geklappt, aber
immerhin, ja, und das ist aber ganz cool, ne? Dann kannst du halt neben drin arbeiten. Wir haben ja hier über die können sie direkt eine Firma einwählen. Das heißt, wir können noch ein paar E-Mails machen. Wir können auch nochmal Aufträge machen, wenn Not am Mann ist. Ne? Aber hier, unser Team hat es ja super geregelt hier zu Hause. Ist ja alles spitze gelaufen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Sachen trotzdem immer gut, dass du halt da nicht komplett untätig bist. Das ist halt schon echt gut.
Ja, und das ging echt schnell rum. Also wir haben die Zeit super genutzt. Das war perfekt. Also ich bin auch echt froh, dass wir das gemacht haben mit diesen 6 Stunden vorher, weil ansonsten hättest du 2,5 Stunden gehabt, hättest vielleicht sogar noch Stress am Flughafen gehabt beim Wechsel. So kannst du alles entspannt angehen. Ja. Also das war in dem
und
Fall
und es war am
gechillt.
Ende deutlich günstiger dadurch und hat uns diese Möglichkeit wahrscheinlich genau aus dem Grund mutmaßlich mit eröffnet. Und dann macht man das dann halt auch mal. Jeder muss das für sich selbst entscheiden.
Und dann sind wir fast 13 Stunden bis nach Südkorea geflogen.
Mhm. Also dementsprechend ist es ein Tick kürzer, weil...
ich glaube, es waren 12,5 oder so, aber es war ein bisschen mehr als 12.
Nee, also ich meine, es ist ein Tick kürzer, als wenn wir direkt nach Japan geflogen wären.
Ach so.
Wollte ich sagen, Also weil wir zurück
das
sind.
Stimmt, wobei mit hoch und runter, also ich glaube...
Also ich sag mal, roundabout 13,5 ist es normalerweise, wenn du von Japan nach Europa fliegst, ist ja so, die können ja nicht über die Ukraine fliegen, beziehungsweise über Russland, das ist ursprünglich die Route gewesen.
Also wir sind auf dem Hinflug, sind wir so ein bisschen unten drunter durchgeflogen sozusagen. Auf dem Rückflug sind wir tatsächlich über Alaska geflogen.
Ja, das war auch überraschend, ja. Aber war wohl kürzer.
Aber da sind wir auch nach Amsterdam. Wobei
das geht übrigens normalerweise gar nicht, weil eigentlich heißt ja, die Erde wäre eine Scheibe. Also
ich bin total perplex. Nach diesem Flug war mir jetzt klar, dass das nicht so ist.
Die Erde muss doch rund sein.
Wir sind wirklich, wir sind nicht runtergefallen hinten.
Die Flat Earther werden uns jetzt hassen. Ja, komisch. Also ganz kurios.
Die haben uns wahrscheinlich verarscht. Also ich meine, die haben uns das im Bildschirm gezeigt, wir haben das doch gar nicht gesehen.
Ah, das kann sein, wir haben es ja gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Ja, okay, Spaß beiseite. Und der Flug verging wie im Flug, kann man fast sagen. Ne? Also wir haben gut gepennt drin.
Ja, gut gepennt, wir haben gut gegessen. Ich habe wirklich gut geschlafen, ich habe bestimmt 5 Stunden gepennt.
Ja, das war immer, also wir haben ja nicht zusammengesessen, sind so einzelne
Kapseln
quasi, ja. Das ist ja bei, darum haben wir auch uns ja mal gefreut, das mal zu erleben irgendwie. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da wird da auch mehr Magic drum gemacht als sonst was. Ich lese ja gerne so Flugreviews. Ja, und du informierst dich ja vorher. Und wenn du dann halt so eine Reiseklasse hast, sagst du, oh, was gibt's denn da Besonderes? Gibt's eine neue Business Class? Ist ja ein Riesenthema in der Vielfliegerszene hier mit der Lufthansa, die da immer noch die alten Sitze hat und jetzt langsam neue ausrollt. Ist der gut, ist der schlecht? Und es wird nur gemotzt, wo du immer denkst, so, ey Leute, weißt du, wir sind auf so einem hohen Niveau da unterwegs und die Leute sind nur negativ. Also es ist echt unerträglich manchmal, wo du denkst, was habt ihr für einen Anspruch im Leben? Aber sei es drum, Fakt ist, das wurde da halt ganz hoch gelobt, weil du quasi in deinem, also auf deinem großen Sitz sitzt und so weiter, Liegesitz, alles kennt man ja wahrscheinlich so, was man da machen kann. So, viel Platz drin und dann kannst du wie eine Art Tür schließen. Das nennt man dann, wie nennen die das immer, mir fehlt gerade das Wort, also gibt es ein Fachwort dafür, wie die das nennen. Also du hast quasi eine komplette Kapsel, die ist dann schon oben einsehbar, das ist kein Dach drüber, also das Flugzeugdach natürlich, aber du kannst quasi dann irgendeine Tür für mehr Privatsphäre zuschieben. So, das Wort Tür ist da schon in dem Fall.
Ja, also du bist schon komplett wohlwollend für dich, aber es kann halt von oben jemand reingucken.
Ja, und aber die Tür so ein lappriger.
Ja, das stimmt. Wobei an sich fand ich, war der Aufbau sowieso schon ziemlich hoch. Also in einigen anderen Airlines, die wir schon erlebt haben, war nicht so viel Privatsphäre, weil du quasi auch die Gesichter der anderen Leute gesehen hast. In dem Fall war das nicht so, weil dieser ganze Sitz so hoch gebaut war, dass du, wenn du gesessen hast, niemand gesehen hast. Also du hattest quasi nur Wände um dich rum. Also es war schon so. Also
ich konnte nur zu dir gucken, indem ich mich aufgesetzt habe und über meinen Sitz rüber geguckt habe. Aber und
daher war schon viel Privatsphäre. Ja, aber ob die Tür jetzt da war oder nicht, also die Bauweise war einfach das, was wirklich schon Privatsphäre war.
Ich wollte ja nur drauf hinaus, das macht es halt nicht aus. Da wird immer so ein riesen Primborium drumherum gemacht, so mit eigener Tür und so. Und du denkst, mal gucken, was da kommt. Und denkst du, ja gut, dann kann halt, wenn einer vor dir steht, nicht direkt unten reingucken in deine
wobei ich fand es vom Gefühl her schon irgendwie ruhiger, nachdem du die Tür zugemacht hast irgendwie.
Ja, aber ich finde trotzdem, da wird ein viel zu großer Hype drumherum gemacht, von wegen, schade, es gibt keine abschließbaren Türen oder schließbaren Türen. Ich so, aha. Also wenn es jetzt offen gewesen wäre.
Ja, das stimmt dann. Es war halt nur so ein kleiner Bereich, also wo du dich durchgequetscht hast, den du dann halt zumachen konntest.
Lustigerweise haben die das ja sogar forciert, gell? Die haben die Türen zugemacht irgendwann. Also die haben dann wirklich irgendwann diesen Rollladen zugemacht. Denkst du, okay, vielleicht ist es aber auch so, dass die wissen, dass viele Leute das gar nicht kennen.
Ja, das kann auch
Weil
sein.
Weil bei Start und Landung geht er nicht auf, der ist gesperrt. Und vielleicht ist das, geht halt nicht und fertig. Und dann gehen die noch einmal rum und machen die zu. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich fand es einfach, also es war mal nett zu sehen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich suche jetzt meinen Flug danach aus oder finde es schlecht, wenn es nicht gibt.
Aber es war definitiv viel Privatsphäre. Deswegen habe ich schon gut geschlafen.
Kann man machen. Air France kann ich erstmal grundlegend empfehlen. Ich fand den Service auch gut. Ich fand, die sind alle relativ nüchtern irgendwie bei der Air France. Das kennen wir auch anders von anderen Airlines.
Ja, also ich fand es, war halt so typisch Frankreich so ein bisschen. Also Fakt ist, ich bin jedes Mal auf Französisch angesprochen worden. Sie hat sich nach 13 Stunden immer noch nicht gemerkt, dass ich Englisch rede. Ich meine, so viele Business-Class-Passagiere gibt es da nicht. Also ich finde, das können sie schon. Ja. Es war auch null Persönliches dabei.
Ja, das meine ich, das war sehr nüchtern.
Es ist einfach nur so dieses, was willst du essen? Okay, danke, tschüss. Also es war auch nicht anders, als wärst du jetzt Economy geflogen. Also ich glaube, würde das schon. Und was man dazu sagen muss, der Service war eingestellt, außer der Essenszeiten sozusagen. Also sprich, die haben ihren Job gemacht zu dem Zeitpunkt, wo sie mussten. Wenn du jetzt zwischendrin mal aufs Klo gegangen bist und hast eine Flugbegleiterin getroffen, die hatte ich nicht beachtet.
Ja.
Also das war völligst, selbst wenn dann der vorbei wurde, sie hat keinen Platz gemacht.
Wenn
du so ein bisschen fragend irgendwie so rumgeguckt hast, ob es vielleicht irgendwo was zu trinken gibt, die haben dich völlig ignoriert. Also das fand ich nicht gut. Also den Service würde ich tatsächlich als nicht nur durchschnittlich, sondern den fand ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn man sich überlegt, was man eigentlich, wir hatten ja jetzt Glück, dass wir nicht so viel bezahlt haben, aber was man eigentlich für ein Business-Class-Ticket bezahlt, gehört das halt eigentlich dazu.
Ja, das ist, da hast du recht, das ist dann der Punkt, wo ich dann vielleicht auch so ein Reisereview verstehe, wo die Leute das dann negativ ankreiden, wenn man halt wirklich diese Summen bezahlt, dass die Leute dann sagen, also dann muss auch das wirklich sitzen und so. Und das weiß ja keiner, was wir bezahlt haben. Es ist ja nicht so, dass die durchlaufen und sagen, ah, die hatten recht günstiges Ticket.
Selbst wenn du das mit Meilen bezahlt hättest oder sowas,
genau,
dann.
Das können die ja gar nicht. Ne? Also das stimmt schon. Also ansonsten war es aber ein toller Flug. Flugzeug ist toll gewesen. Alles prima. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Verpflegung war super. Also kann man auch nicht anders sagen. Das hat alles gepasst.
Bis auf die, da soll es ja es gab ja Abendessen und Frühstück. Nee, andersrum, abends gab es noch so ein leichtes Essen. Ich weiß nicht mehr genau. Wir sind ja abends angekommen. Nee, wir sind morgens angekommen. Klar, es gab Frühstück. Dazwischen sollte es eine Snackbar geben.
Was viele Airlines machen, ja.
Genau, also das stand in dieser Speisekarte drin, dass man sich da so Cracker und Sandwiches und sowas holen kann. Also wir waren ja mehrmals vorne und hinten, gesehen haben wir nichts.
Nichts, nee.
Da war nichts da.
Und das war genau das, was dann du gerade gesagt hast, was ich dann noch ärgerlich fand, dass wirklich, da waren ja natürlich immer welche da, die gehen ja nicht alle schlafen, das muss ja immer ein Service da sein. Natürlich ist ja immer so, da fühle ich mich ja immer so schlecht dabei. Es gibt ja genug Leute, die sagen, hey, du hast einen Knopf am Sitz, drück drauf. Mhm. Ja, ich fühle mich da immer so ein bisschen wie so ein, hier Schaffner, trab mal an. So, weißt du, natürlich ist es wahrscheinlich normal, das ist ihr Job, dafür bezahlt man Geld, aber ich fühle mich trotzdem da so ein bisschen so, also ist es nicht meins. Also ich habe das bis in meinem gesamten Leben so selten benutzt, also das kann ich an einer Hand abzählen, dass ich am Sitz auf den Knopf gedrückt habe und einen Service mir bestellt habe.
Ja, also das hatten wir einmal bei der Discover, glaube ich, da war der Sitz kaputt.
Ja gut, das
da
war was anderes.
Da habe ich drauf gedrückt, genau. Aber
genau.
Ansonsten.
Aber dass ich jetzt sage, hier, ich hätte gerne noch eine Cola oder sowas, das machen halt Leute, nur die klingeln drauf, dann müssen die kommen. Das wahrscheinlich ist so, dass jemand sagt, ja, stell's nicht so an, dafür hast du bezahlt, das ist die Dienstleistung, aber ich fühle mich trotzdem da so ein bisschen so, das ist nicht unsere Art. Aber dann, wenn du halt wirklich in so eine Galley gehst zum Klo und denkst so, die stellen ja meistens dann so Getränke hin, das ist ja in jeder Reiseklasse so, das ist ja nicht
exklusiv.
Das ist ja überall so, dass dann in diesen Zwischenabteilen steht ein Tablett, wo dann schon mal immer was eingeschenkt wird, Saft und Wasser, so Basics halt.
Das war da nicht.
Das war da erstens nicht. Und dann stehen da zwei Flugbegleiter daneben, die quatschen auf Französisch und du stehst da und guckst so links, rechts, die gucken dich kurz an und quatschen weiter. Dann denkst du, nett. Ja, also das war halt, also da gebe ich dir recht, der Punkt war nicht so gut. Ansonsten wirklich ein super Flug gewesen und wir sind schön angekommen in Korea.
Seoul. Und da war es aber noch nicht fertig.
Da war es noch nicht fertig, nee, das stimmt.
Das heißt, wir mussten in Seoul wir mussten quasi nach Korea einreisen. Also sprich, wir mussten die gesamte Einreise machen, haben dem Officer da halt gesagt, dass wir 3 Stunden in Korea sind, der uns halt natürlich gefragt hat, was ist unser Zweck hier und was macht ihr hier? Ja, wir fliegen weiter. Das war auch dann entspannt, der hat uns dann direkt durchgewunken. Dann mussten wir unser Gepäck holen, weil wir ja quasi einen beendeten Flug haben.
Stimmt.
Ja. Und haben auch im Vorfeld da ehrlich gesagt nicht großartig drüber nachgedacht, dass das jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte. Also ich dachte, du nimmst da dein Gepäck und checkst wieder ein, Thema erledigt.
Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Oh ja, das war der erste Aufreger der Reise. Es gab nicht so viel, aber
Wir hatten 4,5 Stunden Zeit und wir sind auch ein bisschen früher angekommen. Also zeitlich hatten wir überhaupt keinen Stress, waren auch gechillt. Hatten dann unsere Koffer, hat alles super funktioniert. Sind dann raus, so wie man das kennt, wie wenn man jetzt hier in Frankfurt halt rausgeht und dann dachten wir, okay, gut, jetzt müssen wir irgendwie wieder zur Abreise sozusagen. Standen dann da und dann gab es Schilder zur Bahn, zum Parken, zum Mietwagen. Ja, Abreise stand da jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht.
Also Abflug.
Genau, also wo müssen wir überhaupt hin? Dann hatten wir aber ja schon unsere Bordkarten von der Asiana. Und da stand dann drauf, wir müssen Terminal 1. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, stand auch nirgendwo. Dann sind wir da ein bisschen rumgeirrt. Es war auch wirklich nirgendwo mal irgendein Servicepunkt oder sowas oder ein Mitarbeiter, den man gesehen hätte.
Servicepunkte gab es, aber die waren nicht besetzt.
Genau. Dann haben wir so eine Touch-Insel, also
so ein Riesenmonitor,
wo bin ich? Und dann haben wir rausgefunden, wir sind im Terminal 2. Okay, das war ja schon mal der erste Schritt. Wir sind falsch.
Ja.
Man könnte ja meinen, dass irgendwo Schilder stehen müssten, so mit Transportation, Shuttle Service oder sonstiges, nee, gab's nicht.
Also nicht eindeutig zumindest, ja. Also ja, da gab was mit Bus und sowas
Genau.
Ich sag ja eindeutig was
und,
nicht.
Also, aber es gab so nichts. Und dann hab ich gesagt, naja, komm, also dann gehen wir mal eher so Richtung Bus, Zug und sowas, also so in die Richtung, weil da wird's ja wohl irgendwo ein Shuttle geben, weil sonst gab's nichts. Ja. Alles andere war nur Parkplatz und Mietwagen sowas. Und zum Abflug zu gehen macht ja keinen Sinn, weil wir waren im falschen Terminal.
Genau.
Okay, dann sind wir 2 Stockwerke nach unten und sind Richtung, da stand, haben wir dann tatsächlich ein Schild gefunden, wo steht zum Terminal 1.
Ah ja, stimmt.
Und dann standen wir vor der Subway. Also so wirklich, also U-Bahn. Ja. Und da waren nur Ticketautomaten und da war nur so ein Kreuz zum Durchgehen, wo du vorher dein Ticket ziehen musstest. Das ist doch irgendwie auch falsch. Also wir können das nicht mit der U-Bahn zum, also sehr falsch. Und dann war da so ein, ich sag mal so ein aufblasbarer Counter, wo so eine alte koreanische Frau saß. Du hast direkt schon gesagt, die spricht kein Wort Englisch, so wie sie aussieht. Ich bin dann trotzdem hingedabbelt und tatsächlich konnte sie mir helfen. Mhm. Also sie hat mir dann, also mit
Händ und Füße.
Mit Händ und Füße, egal. Aber sie hat auch so ein paar Brocken Englisch gesprochen, erklärt, dass wir entweder mit der U-Bahn fahren können, da müssen wir uns ein Ticket ziehen. Das ist nur eine Station, also sprich, wir können zum anderen Terminal fahren. Wir waren aber ein bisschen überfordert, weil wir hatten, unabhängig davon, wir hatten auch keine mobilen Daten, also sprich, wir hatten kein Internet erstmal. Genau,
wir hatten nur Mobildaten in Japan.
Genau, ja. Wir hatten kein koreanisches Geld dabei. Ich wusste nicht, wie da irgendwie so ein Ticketautomat funktioniert. Und sie sagte aber, es gibt auch einen kostenlosen Shuttlebus, der geht einfach in die Richtung und hat dann in so einen Gang reingezeigt.
Stimmt.
Okay, dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir mal in die Richtung.
War auch relativ erfolglos erstmal.
Genau, weil wir standen dann, da gab es auch keine weiteren Informationen. Und dann hatte sie, glaube ich, aber, nee, genau, wir haben dann WLAN gefunden. Also wir haben geguckt und haben uns übers WLAN verbunden. Stimmt, und ja, haben gegoogelt. Und da stand irgendwas mit 3F, würde es einen Shuttlebus geben in 3F. Und dann, wir waren irgendwie auf minus eins oder sowas, und dann sind wir nach oben gefahren und dann gab es wieder, da gab es tatsächlich irgendeinen Infoschein, genau, so vom Militär, glaube ich, das war irgendwas.
Irgendwas.
Da bin ich hin und der konnte zumindest so viel Englisch, dass er mir irgendwas mit 3F Ausgang 7 gesagt hat.
Mhm.
Und dann sind wir nach oben und dann standen wir tatsächlich am Shuttle, also das war wirklich ein Bus-Shuttle, der aber auch erst in 20 Minuten gekommen ist.
Ja, also da war ja schon locker eine halbe Stunde weg mit Gepäck holen, mit dieser verzweifelten Suche. Dann nochmal, sagen wir mal, roundabout eine halbe Stunde, bis dieser Bus dann kam.
Plus vier Koffer.
So, und vier Koffer, die wir natürlich dabei hatten. Ja, das haben wir gar nicht so richtig erzählt, dass da so viel war, aber egal. Und da denkst du, okay, jetzt ist quasi gleich schon eine Stunde rum. Aber gut, wir sind ja noch safe. Mhm. So, und dann kam dieser Bus, wurde auch recht gut frequentiert tatsächlich. Ja, wer die Anordnung des Flughafens in Seoul sich mal vor Augen führt.
Ja, wir hatten ihn nicht vor Augen. Also ich wurde da ziemlich nervös.
Ja, ja, weil wir haben gedacht, ja gut, der fährt jetzt halt, ich sage jetzt mal, kurz ums Eck und dann ist der da.
5 Minuten vergangen.
Zwischenzeitlich haben wir uns gefragt, sind wir wirklich im richtigen Bus oder fährt er jetzt in die Stadt?
Weil es ist wirklich Pampa auf einmal gewesen. Ja. Also das Flughafengelände war vorbei, es war rechtsgrün, es war linksgrün, der Bus fährt. Ja. Und wir gucken uns an und sagen, scheiße, der Flughafen ist weg. Wo fährt er denn bitte hin?
Ja.
Und dann haben wir uns aber daran erinnert, dass wir, als wir letztes Jahr sind wir ja auch schon mal über Seoul umgestiegen und haben eine Nacht in Seoul geschlafen. Und da wussten wir auch, Terminal 1 und Terminal 2 liegt unheimlich weit auseinander.
Ja.
Und damals hatte auch, ich glaube, das Taxi 40 Euro oder sowas gekostet zwischen den einzelnen Terminals, warum wir uns für ein anderes Hotel entschieden hatten.
Ja,
somit der Weg zwischen den einzelnen Terminals geht einmal komplett um den Flughafen herum und dauert ewig.
Das war echt krass. Also wir haben echt, du guckst aus dem Fenster und denkst so, sag mal, hier muss doch irgendwo noch ein Flughafen sein.
Also nichts wir sind mehr. Bestimmt 20 Minuten mit diesem Bus gefahren.
Ja, kommt locker hin, ja. Locker 20 Minuten und du denkst so, scheiße. Naja, und da wirst du dann langsam ein bisschen nervöser, weil du weißt ja, du musst wieder zu einem neuen Check-in, du musst wieder zu deinem Gate.
Du musst durch die Passkontrolle und so weiter.
Und du denkst so, okay, wenn du jetzt hier nur mit anderthalb Stunden Zwischenstopp, was ja viele Leute machen, was in der Regel ausreicht, wärst, nicht cool. Ja. Also da wurde man zwischenzeitlich ein bisschen nervös, war am Ende alles vollkommen entspannt.
Und dann sagt der Schaffner auch noch, ja, es gibt einen Ausstieg Terminal 1, Ost und West. Ja, wir nehmen den ersten.
Aber ja, es war aber auch so, dass wir dann beim Einfahren ins Terminal am Rande irgendwo ein Schild gesehen haben, wo die Airlines standen.
Ja, da stand Asiana und dann.
Genau, und da war das dann okay. Und das lief dann auch echt gechillt, weil die Asiana extra so einen Business-Counter hat. Das war dann echt wirklich so, wo du dich wie ein VIP fühlst, wo checkt mir hier denn ein? Oh Gott, scheiße, da stehen 30, 40 Leute davor. Oh nein. Ja, hier die und die Reiseklasse rechts rum. Gehst du wirklich ums Eck rum und kommst quasi in wie ein Gebäude rein. Im Prinzip war das schon im Terminal, war wie ein Gebäude, alles so mit so Holz und so gemacht. So, oh, krass, sind wir jetzt hier im First-Class-Terminal oder was? In Frankfurt ist das ja auch so. Also, habe ich gehört, ich war da noch nie. Aber das war dann schon echt krass und dann wirklich ganz gechillt, einchecken, hier bitte lang, alles cool und das war dann vollkommen entspannt, also da war man dann wirklich, am Ende war der Stress dann nicht so schlimm.
Also wir hatten noch, ich glaube, über eine Stunde noch in der Lounge.
Aber trotzdem, ne, wenn du halt da, und du weißt halt, das ist ja das Nächste, was du am Anfang schon gesagt hast, du weißt halt, wenn wir den Flug nicht kriegen, kriegen wir gar keinen.
Ja.
Ja, und es war wirklich kein Witz, ne? Dieser Flug war, du denkst ja, ne, das ist ja dieser typische Trick von diesen gesamten Reisewegelagerern, dass du online guckst und sagst, nur noch zwei Plätze verfügbar, so Hotels, diese Scheiße, die da immer kommt, ne? Und du denkst, ja, ist klar. So, und da stand, ja, sind nur zwei Plätze zu diesem Preis verfügbar. Hm, okay, dann buchst du diese zwei Plätze, gehst zum Sitzplatz aus und denkst so, krass, der gesamte Flieger ist voll, es gibt nur noch die zwei, das ist alles voll.
Ja.
Und er war wirklich knallevoll.
Ja, bis die haben zum auch Anschlag. Durchgesagt, dass, ja. Dass er halt hinten gerade mit Gepäckfächern schwierig ist, weil absolut ausgebucht, ja. Also das Ding war voll.
Das war echt krass, ja. Ja, und dann ging es dann.
Und dann war es noch nicht fertig.
Dann war es noch nicht fertig. Nee, das stimmt. Wir sind ja dann weitergeflogen. Wie lange ging der Flug dann nach?
Es war nicht lang. Gute Stunde, eineinhalb Stunden.
Guck mir, weißt du, was ganz verrückt ist? Wir haben gleich 11 Uhr, das ist ja unsere Frühstückszeit. Ich mach mal diesen.
Boah, willst du wirklich?
Ich mach diesen und ich habe den vorhin nur fürs Foto hingelegt, aber der lacht mich die ganze Zeit schon so an.
Weißt du, wo der her war? Der war aus dem Greifautomat.
Wer es hier rascheln hört, das ist ein japanischer.
Ich wollte jetzt eigentlich gleich Frühstückspause machen.
Können wir auch gleich. Ich mache das jetzt nur kurz auf, weil vielleicht muss man es dann direkt wegschmeißen.
Das ist irgendwie so eine Schokoladensüßigkeit, die hat Tommy aus dem Greifautomat geholt. Und die ist so leicht, also die wiegt gar nichts. Das muss die
kann auch keine Kalorien haben, glaube ich.
Das muss sowas wie Puffreis in der Art sein.
Wurde schon zerbrochen.
Das sieht auch, ja, das sieht aus wie Puffreis, so wie dieses Sunrise oder sowas, was es bei uns gibt.
Beiß mal, nee, da sind keine Reisdinger drin.
Ich
das
nicht?
Ist wie Luft. Ich beiß mal ran, die wohnen jetzt hier
weiter. Stimmt, Lofti oder sowas gibt es bei uns auch. Milka Loft oder sowas. Kann das sein, dass es sowas ist? Kruschel, kruschel. Schmeckt's?
Schmeckt wie Luft.
Ja, das ist so leicht ist es auch.
Was?
Überzogene Luft mit Schokolade. Soll ich was babbeln? Ja, okay.
Ja, nicht schlecht, mit offenem Mund. Wir haben ja schon mal Kritik gekriegt, dass man das nicht macht.
Okay, also wir haben das dann tatsächlich bis nach Japan geschafft, aber der Tag war noch nicht beendet. Also wir kamen dann, mittlerweile war es ja ein Tag später, also wir haben ja auch durch die Zeitverschiebung, also es sind ja auch noch 7 Stunden Zeitverschiebung plus so stundenlangen Flug, war es ja dann mittlerweile einen Tag später. Und wir waren aber noch 1,5 Stunden Zugfahrt von unserem Hotel entfernt, muss man auch noch dazu sagen. Also es war noch nicht beendet.
Das ist übrigens sehr leckere Luft. Ich gebe dir die gleich auch mal, die Reste der leckeren Luft.
So, das heißt, im Anschluss folgte noch ein Expresszug vom Flughafen zu unserem Hotel nach Kyoto. Also sprich, wir sind in Osaka in Osaka angekommen.
Endstation, ja.
Endstation. Da gibt es 2 Airports. Wir hatten auch noch den, der weiter weg war. Und mussten dann noch 1,5 Stunden mit dem Zug fahren. Das Zugticket hatte ich vorher. Zugtickets war ja auch so eine Sache. Ich habe ja auch eine Woche lang vorher mich mit verschiedenen Zugpässen, Zugtickets und so, kommen wir nachher nochmal drauf, beschäftigt. Das war ein Expresszug, den ich gebucht hatte, wo man dann vor Ort quasi die Sitzplatzreservierung machen kann. Also man hat dieses Ticket, kann dann online eine Sitzplatzreservierung noch machen und steigt einfach in diesen Zug ein. Ohne Sitzplatzreservierung geht's nicht. Also man kann auch nicht einfach einsteigen. Und ich hatte in Seoul, glaube ich, in der Lounge, hatte ich geschaut, was es für Sitzplätze gibt, weil die konnte ich ja vorher nicht reservieren. Ich wusste ja nicht, wie lange braucht es, bis wir unser Gepäck haben. Ja. Landen wir pünktlich, es funktioniert ja nicht. Und da habe ich geguckt und bei dem Flug, den wir eigentlich wollten, stimmt, es gab ja noch ein paar Verzögerungen am Flughafen, ich erinnere mich. den Zug, den wir eigentlich wollten, gucke ich rein, kein einziger Sitzplatz mehr frei. Also sprich, war ausgebucht. Der darauf fuhr, glaube ich, eine halbe Stunde später. Ich glaube, die hatten einen Takt von einer halben Stunde. Dann haben wir dort einen Sitzplatz reserviert und hatten dementsprechend auch am Flughafen, ich will nicht sagen Stress, aber wir hatten zumindest einen Termin, nämlich der Sitz in unserem Zug.
Wir sollten es nicht zu sehr schleifen lassen. Dummerweise wurden wir gezwungen, es ein wenig schleifen zu lassen, weil wir, / ich, gefailt habe bei der Einreise. Jetzt kann ich erzählen, du kannst mal die Luft probieren. Das ist echt krass. Yvonne probiert gerade die Luft. Ja, ich wollte nur, dass man das Knurpsen hört. Ah, das hört man gar nicht so laut. Ist okay. Und wie ist die Luft?
Ganz gut.
Für Luft schmeckt es gar nicht schlecht. wir hatten schon gerade darüber berichtet, dass bei der Abreise wir wirklich bis Mitternacht noch rumhantiert haben mit der Einreisegeschichte in Korea, was technisch nicht so ganz funktioniert hatte. Am Ende war das dann alles gut, aber hat halt gedauert. So, und im Zuge dieses Stresses, den wir da hatten, habe ich komplett vergessen, über Japan nachzudenken.
Sprich, wir saßen in dem Flugzeug
in
Japan und die Flugbegleiterin erzählt irgendwas mit.
Ja, es kam neben uns haben 2 Leute gesessen und da kam sie zu denen hin und hat denen irgendwie gesagt, von wegen, habt ihr die, was war das gewesen, Zolldokument oder sowas, ne? Also gibt es irgendein so ein Dokument, was man machen muss. Ja, wenn sie das ausgefüllt haben, wenn nicht, dann können sie es jetzt online machen. Und die so, haben auch so richtig erstaunt, so, okay, haben direkt die Handys rausgeholt und haben angefangen, es einzugeben. Wir so, Was für ein Ding?
Scheiße, Einreise Japan? Haben wir darüber nachgedacht? Nee, haben wir nicht.
Und dann kam der, ja, ansonsten könntest du es einfach am Flughafen machen. Ich so, shit. Ja, klar, wie schon erwähnt, ne, wir haben keine mobilen Daten in Korea gehabt. Dementsprechend konnten wir auch nicht uns da, während das Flugzeug noch in der Taxi-Position stand, noch da rumhantieren. Ging nicht. Die neben uns haben das schön gechillt gemacht. Das waren auch irgendwelche Touristen halt irgendwie gewesen. Das
waren auch Deutsche, ja.
Ja, kann sein, ja. Mhm. Die haben das noch schnell gemacht. Die hatten anscheinend da irgendwie Netz und wir halt nicht. Mir so, okay, das ist jetzt dumm. Aber wir können es halt nicht ändern. Das wird schon irgendwie gehen. Die haben gesagt, das geht vor Ort. Ja, vor Ort waren wir, das ist, sowas hasse ich ja, du outest dich ja als
Depp.
Ja, als unwissender Reisender. Das sowas hasse ich ja. Ja, wir sind ja immer gut vorbereitet, gerade weil Yvonne es ja meistens macht. Das ist ja eigentlich nicht mein Job. Und dementsprechend klappt es, glaube ich, auch immer so ganz gut. Wenn ich das immer machen würde, wäre es, glaube ich, öfter schief gegangen. Wie dem auch sei, wir haben auch beide darüber keine Gedanken verschwendet.
Ich dachte, du machst es, weil wir hatten irgendwann drüber geredet, du hast gegoogelt und dann dachte ich, okay, Tommy macht das. Ich habe mich da nicht mit beschäftigt, ich war für Zug zuständig. Ja,
aber es war dann halt
schiefgegangen.
Dann schiefgegangen und naja, und das waren irgendwelche Zolldokumente, so das Übliche, was ihr auch kennt, wenn ihr vielleicht
mal
in den USA...
Erstmal war es nicht Zoll, erstmal war es die Einreise. Also sprich, wir mussten kurz vor der Passkontrolle, jeder hat so einen blauen Zettel gebraucht, also die Arrival-Card sozusagen.
Ja, genau.
Also wir sind erst zum Fingerabdruck und Foto machen gegangen und dann zu so einem Counter, wo wir dann, Gott sei Dank hatte ich noch zwei Stifte dabei, weil der Counter war voll.
Und es gab gefühlt nur fünf Stifte oder so
genau.
Und alle wie wir, oh nee, habe ich vergessen auszufüllen.
Genau, und dann musst du dann deine Passdaten eintragen und Fragen beantworten, so wie man das halt kennt. Hast du Drogen dabei und sowas, bist du böse. Und dann ging es weiter. Okay, gut, haben wir erledigt. Hat aber natürlich länger gedauert.
Ja.
Dann haben wir unsere Koffer gekriegt. Und dann ging es durch den Zoll sozusagen. Ja, da hast du wieder so eine Scheißcard gebraucht. Überall außenrum haben schon Leute gestanden und haben Formulare ausgefüllt. Und da hingen große Schilder mit diesem Zettel kommst du hier durch. Oh nein, schon wieder. Also habe ich da halb auf dem Boden gesessen und habe diese Dinger noch auf dem Koffer ausgefüllt.
Das machen die auch mit Absicht. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Demütigung für die Reisenden, dass du da nicht da stehst, hast du einen gechillten Platz, wo einen Tisch hast oder sowas, sondern die machen das so richtig mies. Da ist so ein Stehcounter, wo die Karten hängen und Stifte, aber Platz, um es auszufüllen, ist eigentlich keiner da. Nee. So, also wie die Yvonne schon gesagt hat, ne? Hingekniet, auf dem Koffer, halbherzig das Zettelchen draufgelegt, Stift rausgeholt, angefangen auszufüllen. Und überall machen es die gleichen Leute und du siehst halt wirklich, jeder, der dran vorbeiläuft, sagt, haha.
Du, ja, Depp.
Genau, ich habe die Karte so, ne? Und denkst, oh Mann. Naja, egal. Ging ja alles, wir waren ja schon am Ziel angelangt. Das einzige Problem war halt dieser Zug eben. Ne,
ja, vor allem, weil du dich halt auch nicht auskennst. Dann musst du erst mal gucken, wie kommst du überhaupt zu dem Zug? Was ist der richtige Gleis und wo geht's hin? Und das ist ja doch, und da war auf einmal ein Gewusel und da sind tausende von Leute, die da rumirren. Also ja, das war dann schon wieder ein bisschen stressig und...
Ja.
Wie kriegst du das Ticket? Ist der QR-Code auf dem Handy der richtige und durch welches Geld gehst du durch? Und ja, also
mit was total chillig,
ja,
eigentlich.
Genau,
ne? Das ist ja so professionell in Japan alles, das muss man einfach sagen, es klappt einfach reibungslos.
Ja, aber am Anfang bist du trotzdem ein bisschen überfordert. Also
ist ja nicht unser Hut.
Genau, aber dann, wir hatten auch noch nicht mal Plätze nebeneinander, also wir waren rein versetzt.
Echt, war das so?
Ja, genau. Ja.
Schon so lange her.
Naja, es gab ja eigentlich kaum noch Sitzplätze, also ich glaube, wir saßen zwei Reihen versetzt. Beide am Gang, also wir haben uns gesehen, aber wir saßen nicht direkt nebeneinander.
Wir haben lange genug zusammengesessen.
Genau, ja auch nicht.
Nee, stimmt auch nicht. Oh Gott, ihn schon mal wieder gesehen.
Genau. Und dann sind wir noch 1,5 Stunden nach Kyoto gefahren und kamen dann so gegen 6 in Kyoto an, hatten eigentlich auf der gesamten Reise Hotels gebucht, die direkt am Hauptbahnhof sozusagen in der Stadt waren. Also wir hatten, ich weiß nicht, 400 Meter oder sowas vom Bahnhof.
Das ist der Travel-Hack für alle, die nach Japan reisen mit Gepäck. Also wer wenig Gepäck hat, ist eigentlich egal, das ist easy. Aber sobald ihr ein oder sogar zwei Koffer, der Koffer und Trolley und Rucksack oder sowas dabei habt, kann ich euch jedem nur empfehlen, versucht in Bahnhofsnähe die Hotels zu buchen. Weil alles andere ist echt der Hass. Also mit Riesengepäck durch Japan, also toll das Schienenverkehrssystem auch ist. Und das Nahverkehrssystem.
Man kann super Zug fahren, aber trotzdem ist es echt anstrengend.
Das ist die Hölle. Also wirklich gerade in den Rush-Hours ist die echt die Hölle. Und du kannst es dir nicht immer aussuchen. Wenn dein Flieger dann und dann ankommt, dann musst du in den Zug einsteigen. So, und das war so geil, dass wir das wirklich überall hatten. Waren ja 3 Stationen schlussendlich, ne? Und an allen 3 Stationen hatten wir wirklich direkt in Laufweite vom Bahnhof ankommend das Hotel.
Genau, zweimal sogar eigentlich zu 80% überdacht, sodass wir wirklich auch im Regen halbwegs trocken zum Bahnhof gekommen sind. Das war jetzt in Kyoto nicht der Fall.
Ja.
Aber auch da, also es waren wirklich 300 bis 400 Meter. Klar, das erste Mal bei der Ankunft ist immer etwas schwierig, welchen Ausgang nimmst du, weil naja, so ein Hauptbahnhof hat ja irgendwie 10 verschiedene Ausgänge, klar, und es ist doch nicht immer so ganz klar und es sind tausende Menschen und man irrt herum.
Ja, aber es war schon stressig mit dem Koffer. Ja. Ich meine, wir hatten halt, das war ja das Problem, wir haben ja Gastgeschenke dabei gehabt für alle, wo wir Stops hatten auf der Reise, für alle relevant jetzt nicht, wenn wir irgendwie mal zwischendrin, ich sage immer, die japanische ATU, mal schnell einen ATU-Besuch gemacht haben, geguckt haben, geredet haben. Die kennen wir alle nicht, da haben wir nichts mitgebracht. Aber außer jetzt irgendwelche Muster oder so Geschichten halt, ne? Aber alle anderen haben halt ordentlich was gekriegt von uns, so wie sich das gehört, finde ich.
Also wir hatten einen vollen Koffer mit Geschenken dabei.
Ja, so, das heißt, ein Koffer war schon mit Geschenken voll. Da war auch ein XL Fluffy dabei.
Ja, der hat eigentlich den Koffer ausgefüllt.
Genau.
Also und den Fluffy hat einen eigenen Koffer.
Fluffy hat einen eigenen Koffer, ja. Und da geht's halt schon los. Und dann hat jeder von uns auch einen eigenen, logischerweise, weil für 12 Tage, du weißt ja auch nie, du hast dann viel Madness-Klamotten dabei und weißt, du musst die da und dahin anziehen, hier mal zu einem Geschäftsessen anziehen. Wenn das Ding dann irgendwie danach stinkt, nach, was weiß ich, wenn das so ein Restaurant zum Selbstgrillen ist, dann kannst du es direkt danach eigentlich schon vergessen, die Klamotten. So, also musst du alles doppelt und dreifach dabei haben. Dann war es so, dass Japan zu der Zeit absolute Sommersaison noch war.
Also wir hatten
kurioserweise
30 Grad, ja.
Ja, also die Höchsttemperaturen waren 30 Grad mitunter, am Ende wurde es kühler. So, das heißt, du musst dann auch noch für abends ein bisschen lange Klamotten dabei haben, du musst für tagsüber kurz dabei haben, bla bla bla. Das heißt, die Dinge haben sich schneller gefüllt, als dir lieb war und wir hatten am Ende 3 große Koffer,
plus Trolley
und noch einen Rucksack.
Ja.
Ja, und das halt durch so einen vollbesetzten Bahnhof schieben, ne, ist scheißegal, ob und das jetzt in Japan ist oder auch in Deutschland. In Frankfurt Hauptbahnhof wäre es der gleiche Stress. Ja.
Und vor allem mal auf dem Boden ständig so komische gelbe.
Ja, die sind aber hier auch in Deutschland. Ich meine, ich reiße nicht viel Bahn, das sind für Blinde.
Ja, aber leider rollt der Koffer da nicht wirklich drüber. Jedes Mal bleibst du hängen und es war schon anstrengend.
Das ist schon echt, echt übel. Ich meine, es ist ja schön, dass sowas gibt, ne? Wir haben das auch tatsächlich ein paar Mal gesehen, ne? Dass in Japan wirklich dann auch, ich meine, wird es in Deutschland auch geben, aber ein Wahnsinn, da sind wirklich, wirklich blinde Menschen mit Stock durch diese vollbesetzten, wahnsinnig vollen Bahnhöfe gelaufen und können sich da orientieren. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also ich habe so einen Respekt vor diesen Leuten. Wahnsinn. Also wirklich krass. Und dafür sind halt diese Markierungen, das sieht aus wie, ich kenne es in Deutschland auch, ich habe das letztens auch gesehen, das sieht aus wie so Duplo-Steine in groß auf dem Boden halt und die markieren denen dann eben irgendwelche Weggabelungen, die Grenze zum Bahnsteig und so weiter. Aber da rollt halt der Koffer nicht drüber. Da ziehst du dann einen, ziehst den daher, einen schiebst du vor dir her und auf einmal kommst du an diese gelben Dinger, wie so ein Wellenbrecher. Stopper. Denkst du so, nein, boy, da hat schon echt die Faxen dicke. Das war echt schon, das war nochmal echt Stress.
Vor allem so nach, weiß nicht, 27 Stunden auf dem Bein oder
das,
so.
Da bist du echt so abgefuckt irgendwann und denkst so, boah, nee, ey. Ja, aber war alles cool am Ende, ne? Wir sind wie lange waren wir in Kyoto gegen gewesen?
6 Tage, also wir haben 6 Nächte haben wir dort
geschlafen. Genau, nach dem 2. Tag bist du schon local.
Ja,
links, hier rechts, alles cool, ne? Das war alles fein. Aber das war dann nochmal so ein bisschen Stress zum Ende und du denkst so, ich will nur noch ankommen, ne? Da muss er irgendwann mal auf Toilette und ne, und da wird man irgendwann auch unleidlich.
Ja, das stimmt.
Und das ist dann echt nur so, bitte jetzt ankommen, jetzt es reicht. So.
Und dann kamen wir in unser Mini-Hotelzimmer.
Aha.
Wo ich schon nicht wusste, wie können wir diese 3 Koffer hier überhaupt, also wie passen die da überhaupt rein?
Ja.
Und tatsächlich habe ich dann erstmal das halbe Hotelzimmer umgestellt. Weil, also es wäre nicht gegangen. Es gab wirklich, also wir hatten ein recht großes Bad und wir hatten auch einen Balkon mit dabei. Da hast du ja ein paar Videos aufgenommen. Aber um das Bett rum war Platz zum Laufen. Und also den einen Koffer, den dritten, unseren Geschenkekoffer sozusagen, den habe ich einfach direkt neben mein Bett gestellt, sodass ich bin einfach ein bisschen weiter Richtung Raum ausgestiegen aus dem Bett sozusagen, weil der Koffer halt im Weg stand. Aber egal, der stand da an die 6 Tage, ist nicht einmal geöffnet worden. Das habe ich in Deutschland schon so gepackt, dass ich den nicht öffnen muss, weil wir die Sachen erst später gebraucht haben. Und die anderen beiden Koffer, es gab eigentlich keine Chance, es gab keinen Platz, die auf den Boden zu legen. Da habe ich erstmal so ein kleines Regal umgeräumt, habe es vors Bad gestellt. Und dann hatten wir 2 Stellen auf dem Boden, wo wir die Koffer hinlegen konnten, wo wir halt auch quasi immer durch. Also wir hatten noch so ein Mini-Feld daneben, wo du den Fuß abstellen konntest, dass du dran vorbeilaufen konntest. Also es war.
Also ich meine, immerhin war in diesem Raum, es war halt noch eine kleine Couch drin, so eine Zweisitzer-Couch vorm Fernseher vorne und du konntest quasi vor der Couch und Fernseher quasi ein Mensch in der Menschenbreite vorbeilaufen. Das ist der Laufweg. Und dort irgendwo lagen dann auch die Koffer.
Und das war schon ein Kampf, dass wir dieses Hotelzimmer in der Größe gefunden haben, weil das hatte, ich glaube, 22 Quadratmeter.
Also mit Bad halt, ne?
Ja, der Standard, den man normalerweise in Japan findet, sind zwischen 12 und 15.
Ja.
Also wir hatten wirklich Probleme, überhaupt so ein großes Zimmer zu finden, was halbwegs bezahlbar war. Also, genau, das war trotzdem hundsteuer, also bezahlbar war auch da nicht wirklich. Aber das war schon ein Kampf. Alles andere, wir hätten diese zwei Koffer nicht, also da, die hätten wir nachts zumachen müssen, wenn du geschlafen hast und tagsüber aufs Bett legen müssen. Eine andere Chance hast du nicht. Es gibt keine Schränke, wo du was ablegen konntest.
Ein paar Kleiderbügel irgendwo gab es.
Es gab vier Kleiderbügel und das war's. Es gab ein paar Schubladen.
Und Schuhlöffel.
Schuhlöffel gibt es immer. Ja. Und Lufterfrischer, also so Luftreiniger und sowas gibt es auch. Aber also wir hatten auch im Bad nicht einen einzigen Haken. Es gab keine Steckdose, es gab keinen Haken im Bad, es gab einfach nichts. Wir konnten unsere Kosmetiktaschen nicht aufhängen, weil es gab einfach nichts.
Das war echt mies. Also das muss man auch dem Hotel negativ ankreiden. Es war ein sehr, sehr schönes Hotel, war alles toll. Also würde ich zu jedem empfehlen, da hinzugehen, weil es echt ein tolles Hotel war. Aber selbst am Nachttisch, irgendwie nebendran, hast du so einen kleinen Nachtschrank nebendran gehabt, wo Lampe und sowas drauf war, auch alles schön gemacht. Und das war auch ein recht modernes Hotel, muss man sagen, war schön renoviert, wie auch immer. Also das war nicht irgendeine Absteige irgendwie, wo man sagt, naja gut, dann ist es halt so. Aber es gab weder am Nachttisch eine Steckdose, also im Gegenteil, da wo eine Steckdose sein sollte, war ein kleiner Mini-Kühlschrank in den Nachttisch eingebaut. Da kam ich aber nicht dran. Also nachts Handyladen ging nicht.
Also wir haben tatsächlich drei Steckdosen in diesem Zimmer gefunden. Ja. In einer davon war dieser Luftreiniger eingesteckt, gut, den haben wir ausgesteckt. Mhm. Und zwei waren hinter dem Fernseher.
Ja. Und da haben wir unsere Adapter-Steckdosen hinter den Fernseher eingesteckt, rudimentär. Das ist ja auch mit so einem Adapter nie so geil wie ein Originalstecker. Zum Glück sind wir da bestens ausgestattet, haben echt tolle Stecker gekauft, die auch teilweise USB-Anschlüsse haben und einen Power-Supply und sowas. Weil wir haben halt, das ist ja was viele unterschätzen, auch wenn sie privat jetzt unterwegs sind, das läppert sich zusammen.
Ja, also du hast Handy, du hast Powerbank, wir haben das Notebook noch gehabt.
Genau, Handys, Notebook, Kamera. Powerbank, Kamera. Klar, jo, das sind also nicht Must-Haves, aber jeder hat eine digitale Uhr, eine Smartwatch, ne, die muss auch geladen werden alle zwei Tage. So, das heißt, die Sachen hast du noch. Gut, dann brauchst du mal einen Steckplatz für einen Föhn.
Ja, wollte ich gerade sagen, der Föhn war auch immer so eine Katastrophe, weil den konntest du ja nicht in deinem Fernseher einstecken. Der Föhn war auch tatsächlich in der Schublade im Schlafbereich gewesen, weil es ja im Bad weder eine Ablage gab noch eine Steckdose. Ja. Dementsprechend muss ich dann da, wo der Luftreiniger eigentlich drin war, an der Seite von irgendeinem Schränkchen Luftreiniger zur Seite schieben und Föhn einstecken und dich dann auf den Boden setzen und föhnen.
Keine Ahnung. Also das war echt, dafür war es ein tolles Zimmer. Wir haben eine tolle Terrasse draußen gehabt, wenn das Wetter schön gewesen.
Ich habe kurz überlegt, ob ich den Koffer auf die Terrasse lege.
Ja, aber es hat an einem Tag dann doch echt gut geregnet. Mhm. Das wäre dann fatal gewesen.
Und auch im Bad geht es nicht, da ist ja alles nass dann. Also feucht und
Also schwierige Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswertes Hotel auf jeden Fall. Und das Problem war auch so ein bisschen, also A, war die Jahreszeit immer noch relativ teuer. Also Japan ist immer teuer, Unterkunft, gibt es nichts Günstiges. Außer man sagt, man macht totale Abstriche bei allem.
Aber es gibt ja in Japan so Kapselhotels. Mhm. Also sprich, wo du wirklich nur ein Bett hast und das war's.
Ja.
Und hast dann so ein gemeinsames Bad und sowas. Mhm. Dein Koffer steht dann vor der Kapsel irgendwo in so einem Flur.
Ja, oder so im Raum, ja. Mhm.
Und selbst diese Kapselhotels kosten über 100 Euro.
Mhm. Ja. Aber man muss dazu sagen, es ist halt so, Kyoto liegt, also A ist Kyoto natürlich das Trendreiseziel schlechthin. Ne? Jeder, der Instagram mit Japan anguckt, der findet nur Ziele in Kyoto, weil da muss ja jeder hin. Also es ist leider auch so ein Influencer-Hotspot geworden. Und nebendran mit, wie lange, halbe Stunde Fahrzeit, ist ja Osaka grob.
Ja, gute halbe Stunde.
Ja, gute halbe Stunde. So, in Osaka ist die Expo. Mhm. So, die lief immer noch, wo wir da waren. Und die Expo ist, also wir haben es ja da nicht groß mit befasst, weil alles, was man gelesen hat, dachte ich so, was soll ich da?
Ja,
weiß ich auch keine Ahnung. Nicht, aber scheinbar ist das wohl ganz toll für manche Menschen. Vielleicht haben wir auch einfach da einen zu geringen Horizont dafür, weiß ich nicht. Aber wir haben gesagt, Expo machen wir nicht. Aber Fakt ist, die Expo ist wohl so gut gelaufen, dass selbst die letzten Wochen jetzt, die waren, voll ausgebucht waren und sogar über dem Schwarzmarkt dann Tickets verkauft wurden, weil die so Nachfrage da hatten. Heißt aber, die gesamte Stadt ist natürlich voll mit den Ausstellern. Das sind ja, glaube ich, die gesamte Welt stellt ja da aus. Das heißt, die ganzen Leute müssen unterkommen, die ganzen Touristen kommen unter und die Leute, die nur zur Expo da hinkommen, müssen auch noch unterkommen. Plus Geschäftsreisen, tralala.
Dementsprechend war alles ausgebucht.
Das ist echt krass. Also wir haben wirklich Hotels gesucht. Denkst du, also wenn du nicht in die letzte Absteigbude willst, was wirklich wörtlich zu nehmen ist, da sind Dinge dabei, wo viele von euch auch sagen würden, nö, will ich nicht. Unabhängig davon, dass sie auch viel zu klein gewesen wären. Wenn du gesagt hast, so einen gewissen Grundstandard, und wir reden hier nicht vom 4-Sterne-Ritz-Hotel oder 5-Sterne-Ritz-Hotel, einen gewissen Grundstandard willst du haben, gab es nichts. Und da, wo es überhaupt noch was gab, waren das Preise teilweise 300 Euro die Nacht, wo du sagst, hä? Da ist ja nichts fancy dran. Also weißt du, wenn ich 300 Euro bezahle, da kannst du in manchen Hotels, also heute ist vielleicht auch alles anders, aber vor ein paar Jahren bist du da in die absoluten Luxushotels für das Geld. Das hätte ich auch nie ausgegeben.
Also dort hast du 22 bis 25 Quadratmeter gekriegt, wenn du Glück hattest.
Ja. Also denkst du, was? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und auch nichts mit, weiß ich, eine schöne Aussicht oder sowas, wo du sagst, das rechtfertigt vielleicht den Preis, konntest du knicken. Also das war echt krass und darum war das echt Nadel im Heuhaufen suchen. Wir haben offensichtlich auch einen guten Buchungszeitpunkt erwischt, weil ich habe danach, ab und zu mache ich mir mal den Spaß und gucke meine, ich mache das bei TripAdvisor oft, habe ich meine Hotels gespeichert, dritten, die zur Auswahl stehen und ich habe dann immer so die Daten schon hinterlegt und wenn du wieder in deinen Account reingehst, sagt er dir die aktuellen Preise für die Nacht und es gab keins der gebuchten Hotels, was günstiger wurde. Wo du denkst, ja, kurz vor der Reise vielleicht.
Ja, eher warst dann komplett ausgebucht genau. Und hast gar nichts mehr
genau.
gekriegt.
Teilweise hast du gar kein Zimmer mehr gekriegt oder ist es teilweise nochmal 100 Euro teurer geworden, wo du sagst, so, was? Sag mal, spinnt ihr? Also das war echt heftig. Also das muss man einkalkulieren, wenn man in Japan reist, obwohl das Yen gut steht aktuell.
Ja, also so Lebensmittel sind relativ günstig und auch Essen gehen, je nachdem, wo man hingeht, ist wirklich günstiger als bei uns.
Ja.
Aber Hotelpreise, die läppern sich gewaltig. Ja. Also,
und das auch, wer nach Kyoto will, da wird zwar ein bisschen viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Die haben jetzt in Japan, weil Kyoto ja wie gesagt so ein riesen Trendreiseziel ist, dort, die Stadt wird ja überrannt von Touristen. Also es ist ja wirklich, die ist bis zum Dach voll mit Touristen und die bevölkern natürlich alles. Wir waren ja Teil davon, leider Gottes, so ist es halt nun mal. Jede Attraktion, jede religiöse Stätte, jeder Tempel wird mit Menschenmassen vollgestopft. Und das sorgt natürlich für Probleme. A, im Nahverkehr, dass selbst die eigenen Bevölkerungsleute keine Busplätze mehr kriegen, Verschmutzung, alles Mögliche. Und jetzt ist so, wo wir zurückgereist sind, hat die japanische Regierung beschlossen, dass Kyoto, das wird wohl landesweit einzeln festgelegt, aber Kyoto darf die Touristenübernachtungssteuer erhöhen. Da gab es einen riesen Aufschrei, natürlich in der Influencer-Szene, habe ich dann Instagram war jede zweite Story, weil das kommt ja dann in der Bubble dann rein, von wegen, oh Gott, und Japan wird so teuer und hin und her. Ich habe vor einer Woche so ein Reel von einem vom Japaner gesehen, der das ein bisschen aufgedröselt hat. Das hört sich krass an. Das kann sein, dass du pro Nacht, pro Person bis zu, ich glaube, 100 Euro mehr bezahlst.
Ja, ich glaube 75 oder sowas. Aber,
oder 75, ja. Aber was ja viel ist. Also ja. Legt mal, also kann
das,
ja ruhig,
das wird nicht gemacht. Also das ist so eine Maximalgrenze wahrscheinlich.
Das ist keine Maximalgrenze, das liegt an den Übernachtungskosten.
Ah.
So, also das heißt, der hat es dann vorgerechnet, wenn ihr in einem guten Standardhotel übernachtet, heißt das für euch unterm Strich 6 Euro mehr pro
ja,
Person, pro Nacht.
Ja oft, ja.
Das ist zwar läppert auch nicht cool, auch, ne? Wenn du eine Woche da bist und zu zweit, dann läppert sich das. Aber diese Maximalgrenze von 70, 80 Euro betrifft, wenn du ins 5-Sterne-Deluxe-Superhotel reingehst, da trifft es zu.
Da so. Macht es das auch nicht mehr aus.
Komm jetzt da, trifft es keinen Arm. So, ne? Genau, also das wird heißer gegessen, als gekocht wird. Andersrum, egal.
Ich wollte es auch gerade sagen, andersrum. Apropos.
Ach so, Chefin hat Hunger, ja.
Also wir machen jetzt gerade noch, genau, wir sind dann abends da angekommen und haben noch Zugtickets getauscht.
Ja, das also ist auch so ein Thema.
Genau, also ich habe es gibt in Japan, man kann ganz normale Einzeltickets kaufen, es gibt aber auch ganz viele Pässe. Also du kannst da so 3-Tages-Pässe, 4-Tages-Pässe für gewisse Regionen buchen, wo du dann mit U-Bahn oder auch Schnellzügen, es gibt ja ein riesengroßes Zugnetz in Japan, also du brauchst da wirklich kein Auto, du kannst da perfekt mit dem Zug unterwegs sein und wir hatten einmal so einen Japan Rail Pass, das ist für Touristen tatsächlich ein Pass, mit dem du wirklich die ganzen Shinkansen fahren kannst, ja. Wirklich die ganzen Schnellzüge, der kostet auch relativ viel Geld, aber klar, ein ICE-Ticket kostet ja auch viel Geld bei uns, klar. Und das ist dort auch, Zugreisen ist auch gar nicht so günstig, aber wir hatten tatsächlich.
Der Nahverkehr ist günstig.
Ja, auch nicht so ganz.
Nicht
also
so.
Du zahlst schon für eine U-Bahn-Strecke hier 1,50 € oder sowas. Das läppert sich auch, wenn es einzeln buchst.
Ich will damit wissen, was das hier bei uns in Frankfurt kostet.
Ja, also im Vergleich zu Südkorea ist Japan aber trotzdem viel, viel teurer.
Okay.
Also das
ja, okay.
Hat man damals im Vergleich schon gemerkt. Also Zugfahren, also ICE-Fahren ist jetzt nicht so viel günstiger als bei uns.
Nee, das
würde ich
auch nicht. Nur ein bisschen angenehmer.
Genau, es gibt halt aber so Pässe. Also das heißt, wir hatten 3 verschiedene Pässe im Vorfeld gebucht. Einmal für 7 Tage diesen richtigen Japan-Rail-Pass für Touristen. Und dann hatten wir für die Kyoto-Gegend nochmal einen Pass. Das heißt, ich hatte lauter so Voucher vorher ausgedruckt und da haben wir gesagt, okay, das machen wir am ersten Tag abends noch, weil wir müssen sowieso Geld abheben, weil in Japan ist tatsächlich noch recht viel mit Bargeld. Mhm. Wir müssen Geld abheben und wir tauschen schon mal die Zugkarten sozusagen, dass wir ab dem nächsten Tag, war dann die Gültigkeit, wirklich Zug fahren können und auch die Pässe haben. Somit sind wir abends noch nach Kyoto zum Bahnhof und haben dann die Automaten gesucht, wo wir tauschen können. Da musst du dann Reisepass noch einscannen und haben Geld abgehoben.
Und du kannst es eben nur pro Ticket machen. Also du hast ja nachher die Tasche voll gehabt mit
genau,
Einzel-Vouchern für jeden Tag.
Genau.
Irgendwie, ne?
Und dann später mussten wir auch noch Sitzplätze reservieren für die Züge. Das haben wir dann aber an einem anderen Tag gemacht. Also wir haben abends erst uns nochmal mit dem japanischen Zugsystem beschäftigt, sozusagen.
Wenn man einmal drin ist, ist es okay.
Ja.
Für mich wäre es eine riesen Herausforderung gewesen. Da war ich sehr froh, dass du das in der Hand hattest, weil ich hätte es bestimmt auch irgendwie hingekriegt. Aber das ist schon, also am Anfang ziemlich anspruchsvoll. Und vor allem echt das Problem, was ich gerade schon gesagt habe, ihr kriegt dann halt diese Tickets eben, das sind ja diese, wie groß sind die? Die sind nicht länger als ein halber Finger. Ja, wie
eine EC-Karte
quasi. Ja, noch kleiner. Also ich sag mal maximal die Länge von der EC-Karte, maximal, eher ein bisschen kleiner. So, dann kriegst du das für zwei Personen für 7 Tage, sagen wir jetzt mal, ausgedruckt, also 7 Mal. Und dann machst du Sitzplatzreservierung für die Züge, die wir mussten. Dann kommt das nochmal pro Person so ein Ding raus. Das heißt, am Ende kannst du ein Quartett spielen mit den Karten und musst auch die richtigen dabei haben. Ja, also du hast ja teilweise einen
Wust gehabt. Ja, also diese 7er-Tage, das war aber schon ein Pass für 7 Tage.
Ja, okay.
Zwar nicht für jeden Tag einzeln, okay. Aber trotzdem, also gerade an dem Abend, als wir dann hier noch Voucher und das noch und dann, also dann haben wir ja auch noch so eine Prepaid-Karte gekauft, wo du dann halt mit Zügen fahren konntest, die nicht in diesen Pässen beinhaltet waren. Das war ja auch immer ein bisschen, musst ja vorher gucken. Ich hatte in der Handtasche dann immer 6 verschiedene Pässe plus Zimmerkarte, wo ich dann immer Fächer rausgeholt habe. Die brauchst du jetzt und die brauchst du da und beim Aussteigen brauchst du sie wieder, behalte, danach kannst du sie mir wieder geben. Also ja, es war schon ein bisschen organisatorisch.
Apropos Zugfahren, du hast was komplett unterschlagen.
Hello Kitty Zug.
Ja,
ich habe es eben auch schon gelesen.
Wir waren im Hello Kitty Zug.
Sogar der Klo war Hello Kitty.
Das ist nicht zu glauben, echt. Das ist halt Japan, ne? Also ich meine, mit sowas, ich weiß auch gar nicht, warum da erwachsene Menschen mit Hello Kitty was anfangen können.
Ja, ist ja nicht nur Hello Kitty, die stehen ja auf so viel Zeug, also
klar, aber Hello Kitty ist ja, ich weiß überhaupt nicht, also ich habe mich da noch nie mit befasst. Ich weiß, dass es das gibt und dass es das da irgendwie auch so ein Phänomen ist. Aber auf jeden Fall, wir haben das gar nicht gecheckt, ne? Wir haben das erst gemerkt, dass überall Leute Fotos von dem Zug gemacht haben. Was machen die da? Ja, wir haben da überhaupt, ich meine, klar, du kommst da an, bist auch ein bisschen im Stress und willst alles richtig machen, du guckst da gar nicht drauf, aber der gesamte Zug hat eine Lackierung oder Beklebung, wie auch immer, mit Hello Kitty Design. Also stell dir eine ICE vor, der wie Hello Kitty aussieht.
Also ich wusste das im Vorfeld schon. Also ich wusste nicht, dass dieser Zug ist, aber ich habe mich ja davor sehr viel mit Zugthemen beschäftigt und habe in verschiedenen Foren auch gelesen. Und da war immer wieder die Frage, wo kann ich sehen, wann der Hello Kitty-Zug fährt? Immer wieder, dass Leute, und die Antwort war immer ganz klar, man sieht es nicht. Also du siehst den Zugfahrplan nicht, was für ein Zug da fährt.
Das ist Zufall.
Es ist Zufall, ob du den Hello Kitty-Zug kriegst oder nicht. Und er fuhr ein, ich habe direkt schon gesehen, es ist der Hello Kitty-Zug.
Oh, Mann, das ist echt krass. Also, und wie du schon sagst, ich meine, du warst nur auf der Toilette im Zug, aber die kamen dann zurück, die wurden und sagt so, ey, selbst der Klo ist hier mit Hello Kitty-Design.
Ja,
das ist
und
echt
auch hier die Kopfstütze und sowas. Es ist Hello Kitty-Logo drauf und überall Hello
unfassbar.
Kitty.
Und nachher, wo wir dann angekommen sind in Kyoto, war es dann wirklich so, dass die ganzen Leute Selfies vor dem Zug gemacht haben. Die ganzen Japaner, gerade natürlich jüngere, aber auch ältere, haben dann wirklich sich hingestellt.
Was ist das denn überhaupt? Das ist irgendeine Kinderserie, oder?
Weiß ich nicht.
Okay.
Also ich kenne nur das Design. Also ja, was das macht, weiß ich nicht. Vielleicht sind es auch nur Spielzeuge oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir sind da Noobs drin. Aber das war so krass. Überall standen die Leute im Weg, weil sie unbedingt noch ein Foto mit dem Zug machen wollten, wo ich dachte so, ja, okay, ist halt Hello Kitty Design. Ich glaube, wir haben auch ein Foto mal aus der Handgelenk geknipst, dass man es halt hat, aber ja.
Also auch ganz viele haben im Zug auch hier so mit dem Logo hinten neben dem Kopf und sowas Selfies gemacht.
Ja, und
also,
ich so, was machen die denn alle? Ja, ist verrückt.
Lebensziel erreicht, Hello Kitty Zug gefahren.
Ja, ist so, ja. Also, aber gut, was hatten wir? Du hast ja so Stichwortlisten gemacht, Stress mit Essen? Steht es drauf?
Nee, das war nur bei diesem kurzen Flug nach Japan, hatten wir ziemliche Turbulenzen.
Ach so.
Und dementsprechend hat sich alles nach hinten gezögert. Somit haben wir quasi unser Essen gekriegt, als der
Landeanflug
schon stattgefunden hat. Aber es war nicht so spannend.
Ja, okay.
Aber genau, perfekt. Essenspause.
Tja, so schnell geht's. Im Wunder der Technik gegessen und ich habe es gar nicht gemerkt.
Genau, frisch gestärkt sind wir zurück.
Genau, jetzt ist wieder alles gut.
Jetzt können wir weitermachen.
Es wird ein Dreiteiler, kann ich jetzt schon sagen an der Stelle, weil wir sind jetzt schon bei fast 1,5 Stunden.
Ich habe gesagt, so nach 2 Stunden machen wir doch mal Schluss, weil wir müssen eure Aufmerksamkeit ja nicht überstrapazieren.
Also muss ich heute Fußball gucken, ist ja gleich wieder Fußballzeit. Also, wir sollen keine Zeit verlieren. Das eine kann man kurz noch anreißen, weil tatsächlich ist das ein Faktor, der zumindest nett gewesen ist. Auch wenn ich fand, dass es so in den Artikeln, die man gelesen hat, ein bisschen überbewertet ist. Der Kyoto Bahnhof ist tatsächlich für sich genommen auch eine Attraktion. Es ist nämlich da so, dass dort ich weiß gar nicht, wo das ist, riesig das Ding. Wir haben erstmal ein bisschen gesucht, nur bis wir es gefunden haben.
Genau, also der Kyoto Bahnhof ist einfach, also nicht vergleichbar mit dem Frankfurter Hauptbahnhof.
Würde ich auch sagen, ja. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr in Frankfurt, aber das ist schon brutal groß, ja. Und irgendwo landest du dann in einem Bereich, der relativ ruhig ist und da gibt es viele Rolltreppen und Treppen hoch.
Also viele, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 6-7 Stockwerke oder so, in einem Bahnhof, wo man irgendwie nur nach oben geht.
Ja, das ist völlig surreal und da oben kommt dann, also erst hieß es überall, ja, und da ist alles beleuchtet belichtet und die Treppen beleuchtet und dies und jenes. Und na, es stimmt schon, es ist oben eine riesengroße Treppe. Wenn du hochgefahren bist erst, tatsächlich ist das Kuriose dran, dass du erst ein, zwei Stockwerke hochfährst und dann zu einer riesengroßen, breiten Treppe kommst, die wirklich, wie breit wird die sein? 10, 15 Meter breit?
Ja, also und auch extrem hoch. Also das sind bestimmt 50, 60, 70 Treppenstufen.
Ja, bestimmt. Also mindestens. Ja, würde ich auch sagen, ja. Und die geht halt relativ flacher Winkel, ne? Also nicht so eine ultra steile Treppe, aber sie geht schon stetig bergauf, logischerweise, was so Treppen an sich haben. aber die ist halt beleuchtet.
Mit tausenden LEDs halt.
Genau, irgendwie. Sie wird bestrahlt vermutlich. Die Treppe selbst hat, glaube ich, nicht geleuchtet. Ich glaube, das kam durch Strahler. Ich weiß es nicht. Da laufen Animationen drauf, da laufen Filme drauf. Das sieht so abgefahren aus.
Jeder, der die Treppe benutzt, ist ein Störfaktor.
Ja, genau, richtig. Denkst du, oh, jetzt ein Foto machen, es ist gerade keiner da. Und naja, wenn du ein Arsch bist, dann läufst du die Treppe. Dann
aber hast rechts von der Treppe ist eine Rolltreppe. Also genau. Von daher, es nutzen nicht so wirklich viele Leute die Treppe.
Das ist auch echt viel. Also wir sind auch, tatsächlich sind wir an dem Tag auch nicht mehr mit der nicht gelaufen. Aber es ist mal ein schöner Spot abends, wenn man da hingeht. Drumherum sind ganz viele Restaurants und so, da waren wir gar nicht drin, es war so suspekt irgendwie, das waren irgendwie so Türen, die dann in so einen angrenzenden Bereich reingingen und überall stand irgendwas mit Food, bla bla bla, das war so alles ein bisschen.
Ja, ich habe das alles nicht so ganz gecheckt, also das war irgendwie so komisch angeordnet, also ich weiß gar nicht, oben war man dann auf einmal oben und war aber wieder in der Stadt, also als ob das irgendwie am Hang war, also ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, da gab es so einen Aussichtspunkt irgendwie, da waren lauter Scheiben davor und dann konnte man auf Kyoto gucken.
Also, ein Mini-Park war da oben noch, so ein ganz kleiner, gell?
Also, war aber halt auch schon abends um 11 oder so, es war alles dunkel. Also, ja. Also aber wir wollten eigentlich nochmal hin.
Ja, haben es dann zeitlich nicht mehr geschafft.
Ja.
Man kann auch auf den Kyoto Tower gucken, ne? Von da, glaube ich. Ne? Das ist auch ganz schön.
Wollten wir eigentlich auch hoch, haben wir auch
noch geschafft. Auch nicht geschafft, ja. Aber ist auf jeden Fall definitiv, wer sowas macht und dort ist, ist es auf jeden Fall mal einen kurzen Ausflug wert. Wenn man vielleicht in der Gegend auch noch irgendwas isst oder zum Kyoto Tower will, ist das eine Empfehlung, die
einfach
man
100% immer nach oben
machen kann. Genau. Ja, und da war schon der erste, was heißt schon?
Schon ist gut. Eigentlich waren die ersten 2 Tage rum, obwohl es für uns nur ein Tag war.
Ja, das stimmt. Und dann ging es eigentlich los mit der Reise an sich oder das heißt Reise mit dem Aufenthalt in Japan. Wir waren jetzt die nächsten 6 Nächte in Kyoto, haben von dort eben die ein oder anderen Geschäftstermine gemacht. Wie gesagt, das sind jetzt Sachen, die langweilen euch wahrscheinlich eher, waren zum Teil auch langweilig.
Genau, also am nächsten Tag stand nämlich direkt schon, stand schon ein Meeting halt an. Aber außenrum hatten wir doch einiges an Zeit noch, um Kyoto zu erleben. Und da war schon mal so die erste Frage. Der erste Tag ist ja meistens so, dass man früh wach ist. Mhm. Also so Jetlag, egal in welche Richtung, heißt trotzdem immer früh wach sein. Somit haben
Wobei wir
schon
relativ
überlegt.
Gut gepennt haben.
Ja, das stimmt. Generell, ich glaube, wir haben einfach so viel und es war alles so anstrengend und wir haben so wenig geschlafen, dass wir gar keine Zeit hatten, nicht zu schlafen.
Ja, wir haben relativ wenig. Wir haben ja meistens so Melatonin auf den Reisen mit irgendwie, weil wir sagen, komm, wenn du wirklich nicht pennen kannst, dann hilft es halt.
Das haben wir aber nach 2 Tagen schon gar nicht mehr genommen, weil wir so am
das war auch nur prophylaktisch eigentlich. Ja. Wahrscheinlich hätten wir es gar nicht gebraucht, aber ja.
Und dann haben wir überlegt, was machen wir am ersten Tag? Immer früh wach, dementsprechend könnten wir ja irgendeine Attraktion machen, wo extrem viel los ist und da einfach ganz früh hingehen. So war der Plan. So hatten wir das eigentlich generell vor. Bis wir allerdings gemerkt haben, dass 90% der Attraktionen in Kyoto erst irgendwann zwischen 8 und 9 aufmachen. Und es somit nichts bringt, wenn ich um 6 Uhr vor der Tür stehe.
Ja. Und das Blöde ist halt, wir haben ja extra natürlich Hotel mit Frühstück gebucht, weil Frühstück in Japan geht auch natürlich, aber ist manchmal so ein bisschen für uns zumindest anspruchsvoller gewesen, was zu finden. Wahrscheinlich haben wir uns nur dumm angestellt, aber.
Ja, aber es ist halt schon mal ganz gut, wenn du in den Tag starten kannst und hast schon mal was Ordentliches im Bauch, dann ist egal, ob du zum Mittag irgendwas findest oder nicht oder vielleicht auch keine Zeit dafür hast, mittags irgendeinen Snack zu essen oder in irgendwelchen überfüllten Touri-Gegenden bist, wo du gerade nichts essen willst.
Ja, richtig.
Somit reicht es auch, wenn du ordentlich frühstückst und dein Abendessen machst, zwischendurch mal irgendwie noch einen Riegel oder sowas.
Aber das sind wir erst vor dem Frühstück, unser Plan war dann, okay, es gibt ja diesen, wie heißt dieser Schrein?
Fushimi Inari.
Fushiyami oder Fushimi?
Fushimi. Fushimi Inari.
Genau, das ist ja diese,
über 10.000
Torbögen.
Mhm. Also Tori heißen die.
Mhm. Das sind rote Tore, also stellt euch das wie eine Tür ohne Tür vor.
also
ein Türrahmen ist da. Also es sind halt Torbögen quasi
mitten
aus Holz.
Im Wald stehen.
Und die haben sich mit der Zeit angesammelt auf, wie viel hast du jetzt gesagt?
Über 10.000.
Über 10. Ich sag mal nicht, Leute, da stehen über 1.000. Wo die sagen, was, so viele? Das sind über 10.000.
Das ist unglaublich. Also es ist tatsächlich ein Weg, der dort durch den Wald führt, der, ich glaube, 4,5-5 Kilometer lang ist.
Grob könnte, ja.
Quasi auf den Berggipfel. Also man kann von oben nicht, gibt es jetzt keinen Gipfel, wo du runtergucken kannst. Also du bist schon
zwischendrin
oben.
Zwischendurch schon mal auf Kyoto gucken.
Ja, hast einen Blick. Und du läufst wirklich diese 4-5 Kilometer durch diese Bögen durch. Und ja, die stehen nicht im Abstand von einem Meter, sondern die stehen eher im Abstand von 50 Zentimetern. Also jetzt.
Ja.
Also nicht im Abstand von, ich sehe den nächsten
genau,
nicht,
ja, ja,
sondern du kannst eigentlich, wenn du an einem stehst, den anderen schon fast greifen.
Ja, ja, das ist richtig. Also wie ein Tunnel aus Toren, wenn ja, man so will. Ja. Und es sieht natürlich schon toll aus. Manche verziert, manche nicht. Manche irgendwelche Zeichen drauf. Zwischendrin sind immer wieder irgendwelche, nennen wir es mal Gedenkstätten. Mhm. Da muss ich zugeben, sind wir nicht im Thema drin, was die Japaner da so alles zelebrieren. Nee, ist manchmal ein bisschen undurchsichtig.
Man kann überall Geld
einschmeißen. Ja, man kann überall Geld loswerden. Sagen wir so ganz komische Läden zwischendrin, wo du denkst, die sind schon seit 300 Jahren da. Das sieht schon ganz witzig aus.
Ja, und es ist auch, glaube ich, dort wirklich irgendwas mit dem Glauben. Also man hat da ja immer, ist ja immer so ein bisschen skeptisch. Aber bei diesen ganzen, ich nenne es mal Gedenkstätten, sind dann so, naja, also wie so Dinge, wo du halt Geld reinschmeißen kannst, also wie so ein Brunnen sieht ja, es aus. Ja. Und da hat man dann immer wieder Japaner gesehen, die dort irgendeine Münze reingeschmissen haben, dann irgendwie gebetet haben, dann dreimal in die Hände geklatscht haben und sich verbeugt haben. Ja. Also das ist schon irgendeine religiöse Geschichte, warum man dafür Geld da reinschmeißen muss. Aber das,
ja, das hat Religion an sich,
ja,
glaube ich.
Also ich glaube, das ist
Religion kostet.
Ja,
das ist einfach.
Ergibt Sinn wahrscheinlich.
Irgendjemand muss es ja finanzieren am Ende des Tages. Aber ja, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, auch mit Händewaschen. Ne? Das sind also Sachen, wo also so Becken sind, da wird dann mit so einem Schöpfer Wasser raus.
Das ist
raus
vor jedem Tempel oder vor jedem Schrein dort. Mhm. Und da hast du auch gemerkt, das haben auch sehr viele Touristen gemacht. Also alle, die sich damit beschäftigt haben, haben aus Anstand vorher sich da die Hände gewaschen, bevor sie reingegangen
Wobei,
sind.
Wir haben uns beschäftigt und haben es nicht gemacht.
Doch, also teilweise haben wir es auch gemacht.
Ja.
Aber eigentlich gehört sich das, glaube ich.
Glocke läuten war auch noch so ein Ding.
Ja, das weiß ich auch nicht, warum.
Das hat auch noch, aber auch da vorher erstmal ein bisschen was abdrücken und dann das läuten. So, ne, ist auch, ja, also jedem seins. Ne, ich möchte ja keinem auf die Füße treten. Ich sage auch da immer, solange es keinem wehtut, ist auch Glaube eine tolle Sache. Überhaupt keine Frage. Und ich habe einen ganz großen Respekt vor dieser Kultur auch. Aber manche Dinge sind so, die sieht man halt, wenn man da jetzt vielleicht nicht so in dieser Richtung unterwegs ist, eher mit einem süffisanten Auge, so nach dem Motto, naja, du musst halt für alles Geld bezahlen, damit du deinen Glauben, ich sage jetzt mal, ausleben kannst, was auch immer damit verbunden ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber andererseits, klar, so finanziert sich halt dieser ganze Klimbim halt auch, dass die diese unglaublich mitunter echt extrem aufwendigen, tollen Städten, die auch wirklich lange Tradition haben. Das ist ja nicht so, dass das jetzt gerade für die Touris gebaut wurde, das ist ja Käse.
Auch dieses Ding steht da schon ewig.
Genau, ja, auch die Tempel oder sie sind ja uralt, natürlich auch mal restauriert und neu gemacht und sowas, was ja ein Vermögen kostet, das sind ja, da kommen wir auch noch dazu, Goldener Pavillon, ne, der mit echt Gold verziert ist, ein riesengroßes Gebäude, was quasi komplett außenrum mit Blattgold verziert wurde, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das ist historisch auch so gewesen und das wurde dann erneuert und so weiter, das muss ja jemand bezahlen. So, das ist halt so, die Kirche braucht Kohle oder was auch immer, da jetzt, wenn jetzt der Kirche dazu sagt, ich bin ja wirklich komplett raus aus dem Game. Aber das kann ich dann schon verstehen und es ist ja auch eine tolle Sache anzugucken und ich würde es auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist immer so diese Kombination mit Geld.
Ja, ja, und da sind so auch wirklich überall Souvenirstände. Also,
genau.
Also auf diesen 4 Kilometern gab es bestimmt 10 so, naja, ich sag mal, irgendwelche alten Einheimischen, die dort irgendwelche Hütchen hatten, wo du Mini-Schreine, Mini-Tori-Bögen und so weiter, den ganzen, Entschuldigung, Ramsch, also ja,
das ist schon so. Und
es wirkt schwierig, aber das ist halt auch schwer nachgefragt.
Also, ja, ja, klar. Also deshalb jedem seins. Man muss es ja nicht mitmachen, aber rein zum Hingehen war es toll. Also wir sind ganz, ganz früh dahin.
Also wir sind wirklich um 6:15, glaube ich, mit der Bahn losgefahren und haben gesagt, wir versuchen danach im Hotel zu frühstücken.
Genau. Ja, und das war echt so. Wir sind da hingekommen und ich habe 2 Fotos gemacht, Ankunft und Abreise.
Also man muss nochmal dazu sagen, das ist somit die einzigste Attraktion, die 24 Stunden offen hat. Mhm. Also da kann man auch nachts hin, haben wir ein paar Tage später auch nochmal gemacht. Die meisten anderen, wie gesagt, öffnen erst zwischen 8 und 9. Das ist eine der wenigen Sachen, die früh gehen, weil es da auch, also man zahlt da auch keinen Eintritt für. Das ist einfach ein öffentlicher Weg, sage ich mal. Oder auch da unten stehen ja auch noch so ein paar Tempel am Eingang.
Genau.
Aber das ist ein öffentlicher Bereich. Du hast keine Tür, wo du rein und raus
kannst. Genau. Und da ist es halt so, es gibt auch viele Wege zum Berg hoch, ne? Das ist alles ziemlich verwinkelt. Du hast auch so Karten, die du teilweise nicht verstehst. Da sind so Tafeln an, wo du sagst, du bist jetzt hier und guckst drauf und denkst so, okay, also kannst rechts rum, links rum, das verteilt sich auch so ein bisschen. Jedenfalls habe ich 2 Fotos gemacht, einmal bei der Ankunft am Bahnsteig, wo mit uns 20 Leute langgelaufen sind irgendwie. Und bei der Rückreise war der Bahnsteig so voll, dass du keinen Bahnsteig mehr gesehen hast. Und zwei Stunden später vielleicht, wir waren ungefähr 2 Stunden da. Sind bis zum Gipfel hochgelaufen, zwischendrin immer mal schön stoppen, kannst du diese Gedenkstätten angucken, das ist wirklich toll, also mit Wasserfällen und das ist halt so krass einfach, das hat sich ja über die gesamte Reise weitergezogen. Das ist ja auch so ein japanisches Ding, wobei das auch die Chinesen stark machen. Wir haben es in Chinatown ja auch gesehen. Diese Detailverliebtheit in diesen ganzen Verzierungen und es ist unfassbar. Also du stehst da und guckst dann auf den ersten Blick in, ich sag jetzt mal blöd, einen Steinhaufen an oder eine Ansammlung von Steinen. Dann guckst du genauer hin, dann siehst du dann, da sind da Figuren drin, da sind hier Einkerbungen, dies, das, was auch immer. Das ist so krass. Auf den ersten Blick sieht es manchmal unkoordiniert aus. Also gerade da finde ich, auch wenn man oben ist, das sieht so ein bisschen wüst aus. Aber wenn man da mal ein paar
Minuten... Ja, sieht aus, als hätte alles auf den Haufen geschmissen.
Genau, hier aus der Baggerschaufel mal hingeknallt irgendwie. Aber es ist trotzdem dann ganz spannend, wenn man sich anguckt und dann auch so ein bisschen die Hintergründe dazu versteht. Ist schon echt cool. Und ich glaube, das hat ja auch was Wirtschaftliches. Ne? Diese Thematik, die werden ja gesponsert, glaube ich, diese Tories. Und das machen, glaube ich, Unternehmen. Und das hat auch irgendeine Verbindung mit dem Glauben daran, dass das wirtschaftlichen Erfolg bringt, irgendwie sowas.
Ja. Ich habe auch mal Google Lens dran gehalten an so einen Tori, weil da steht immer irgendwas drauf. Ja. Und da stand halt drauf, von wem es kommt und wann es gebaut wurde, glaube ich.
Okay.
Das Datum stand mit dabei.
Ja. Also, aber ich meine, allein der Unterhalt ist halt schon Wahnsinn. Ne? Das hast du überall gesehen, dass da neu gestrichen wurde. Und wenn du überlegst, dass über 10.000 von den Dingern sind.
Ja, und es ist auch nachts beleuchtet. Also da sind diesen Weg hoch, also nicht einen Meter, aber immer wieder sind Lampen dazwischen, dass du da auch nachts durchlaufen kannst. Ja. Also dass die auch trotzdem so ein bisschen rot leuchten, weil die leuchten ja nicht von allein, sondern nur durch irgendwelche von irgendwelchen Lampen, die dazwischen hängen. Ja.
Also ein schöner Ort, ich finde, kann man wirklich sehr empfehlen. Ich kann auch da nur empfehlen, versucht Skip the Lines zu machen und geht antizyklisch hin. Abends war es auch toll.
Ich empfehle auch Mückenspray zu verwenden.
Ja, die wurden ziemlich zerstochen worden. Aber, und das ist auch relativ anstrengend, weil es war sehr warm und bis dann da oben bist.
Und es geht ganz schön hoch, ja. Es
geht gut hoch, ja. Aber es war in Summe ein toller Besuch. Ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, das sehr, sehr früh zu machen, weil wir sind runter nachher vom Berg oben, sind den anderen Weg runter. Du kannst ja in alle Richtungen hochgehen, logischerweise. Und wir haben am Anfang schöne Bilder machen können, wo wirklich kein Mensch im Weg war. Du konntest wirklich diesen, ich nenne es mal Tore-Tunnel fotografieren, was auch wirklich toll aussieht. Das ist schon eindrucksvoll alles. Oder vielleicht auch mal sich hinstellen, sagen, hier, ich mache mal ein Bild von dir da drin, wo nicht irgendjemand mit drauf ist. Auf dem Rückweg war es nicht mehr möglich.
Nee, also du hast nur Menschen, es geht nicht. Also du wirst nie eine Möglichkeit haben, um diesen Tunnel zu fotografieren ohne Menschen. Geht nicht.
Und natürlich sind die Instagram-Fotos alle ohne Menschen und die Leute kommen dann halt mittags um 10 hin, morgens um 10 hin und wundern sich, wie haben die diese Fotos gemacht? Ja klar, es geht halt nicht, wenn du um 10 dahin fährst. Das ist auch
geht auch nicht, wenn du um 8 dahin fährst.
Nee, also das ist halt raus aus der Komfortzone wieder. Ne? Natürlich gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, wenn das Licht dann anders ist, ja, aber dann hast du halt 100 Menschen drauf. Ja. Und entweder ist es gefaked mit KI, dass die rausgefaked haben, oder sie sind sehr, sehr früh da. Anders geht's nicht.
Oder halt ganz spät, aber dann ist es wiederum dunkel. Also wenn du es wirklich hell haben willst, musst du früh, oder ich vermute ja mal, wenn du da abends zwischen 6 und 8 hingehst, dann ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger los.
Ja, gut, zu der Jahreszeit ist ja schon dunkel.
Ja, stimmt.
Das, also von daher ist schwierig. Also das selbst also abends
morgens um
6
war perfekt. Also wir waren, ich weiß nicht, der Zug ging ja nicht lange. Ich glaube, wir waren um 17:45 da, 17:45, 6:30 und sind dann, also wir, das Frühstück bei uns im Hotel ging bis um 9:30. Das heißt, wir waren um kurz nach 9, meine ich, am Frühstück. Ja. Also ja, wir waren gute 2 Stunden da.
Also und lohnt sich auf jeden Fall.
Und kurz nach 8 war es voll. Also es war, und es ist mittags mit Sicherheit noch viel schlimmer.
Ja,
da,
klar.
Da quetschen sie sich dann halt durch. Also dann kannst du nicht mehr normal laufen, sondern dann läufst du im Schneckentempo halt.
Das ist dann halt, wo ich halt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin nicht so arrogant zu sagen, hey, blöde Übertourismus-Leute, ich mag euch nicht. Natürlich mag ich die nicht, aber ich bin ja auch einer davon.
Ja, klar.
So, somit ist es klar, das habe ich schon im Kopf. Aber es macht es ja nicht besser.
Nee, also ich vermute aber trotzdem, ganz oben wirst du wahrscheinlich trotzdem mal eine Möglichkeit haben, noch ein paar Fotos zu machen, auch zur Mittagszeit, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil Fakt ist trotzdem, mindestens 50% der Touristen, die dort sind, die gehen nicht diese 5 Kilometer.
Naja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die gehen da 1 Kilometer rein und laufen dann wieder zurück, fertig.
Naja, wobei, also ich meine, ich habe dir die Instagram-Story gezeigt von dieser Influencer-Trulla da, die auch ganz schön Gegenfeuer gekriegt hat. Die hat sich so ein Selfie-Video gemacht, wo sie hochläuft und kommt oben an der Spitze an und lässt sich dabei filmen, wie sie quasi einmal links, einmal rechts guckt und mit so einem enttäuschten Blick sagt, jo, hab alles gesehen, geh wieder und schreibt wirklich auch in die Kommentare, spart euch den Weg hoch. Ihr habt schon auf dem Weg nach oben schon andere Städten, die sehen alle gleich aus, den Weg hoch kann man sich schenken.
Also vom Prinzip her hat sie sicherlich recht.
Natürlich hat sie vom Prinzip her recht, aber das ist genau das Problem dieser Gesellschaft einfach, dass die Leute nur noch für das perfekte Foto diesen Scheiß machen und das war's. Die können überhaupt nicht sagen, Mensch, das war toll, toller Weg, ganz oben. Und
ich hätte noch 10 Kilometer Leiter laufen können, weil ich einfach so fasziniert war davon, dass das nicht aufhört.
Ja,
dass da, dass da 10.000 und vor allem, das sind ja, da ist ja einfach nur, es wird gesagt, es sind mehr als 10.000, weil die kein Mensch zählen kann. Das stand da auch so drin, weil es immer mehr werden und ja auch ganz viele kleine gibt. Es gibt ja einmal diese großen und dann gibt es hunderttausende kleine, die da irgendwo rumliegen. Sogar. Ja, bestimmt. Da waren überall haufenweise Dinger, diese Miniteile, die überall rumlagen. Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch einer.
Ja.
Also das hat mich noch viel mehr fasziniert. Natürlich kannst du da schöne Bilder machen, das sieht cool aus. Mhm. Aber diese Massen, wenn du darüber nachdenkst, dass das alles dort gebaut ist und unglaublich.
Nee, stimmt wirklich. Also ich fand es sehr eindrucksvoll. Das ist eine tolle Geschichte, wenn man diese ruhigen Zeiten mitnehmen kann, kann ich es jedem empfehlen. Alles andere ist meiner Ansicht nach nur durchschleusen und du hast eigentlich von dem Gesamterlebnis nichts mehr.
Ja, das stimmt.
Das kann keinen Spaß machen.
Wenn es mittags nicht anders geht, dann müsst ihr auf jeden Fall ganz hoch und da dann Glück haben, dass da vielleicht nicht so viel los ist.
Aber mir ging schon der Weg runter auf den Sack.
Ja.
Also ist einfach so. Deshalb ganz schwierig. Und das zieht sich jetzt wie ein roter Faden über alles, worüber wir noch reden.
Ja,
also
ist so. Zumindest in Kyoto, ja. Und aber auch ganz toll wieder Japan. Selbst oben bei dem auf dem Gipfel stehen Getränkeautomate.
Ja.
Einwandfrei.
So geil, echt.
Und wurde dann hier eine Cola für 90 Cent und ein Wasser für 90 Cent. Also auch
das
nicht
sind schon
überteuert.
Teure, ja, aber es sind schon teure Preise. Wo wir letztes Jahr da waren, war es deutlich
günstiger. Genau. Aber es ist trotzdem, also das ist dann hier halber Liter oder 600 Milliliter. Also das Wasser sind meistens 600 Milliliter drin, das hat 1 Euro. Also das ist, da musst du echt keine Getränke mitnehmen. Nee.
Aber die Rückgabe ist noch
schon. Ich wollte gerade sagen, du brauchst nur einen Mülleimer.
Wobei die Getränke gehen eigentlich. Das sind meistens in Nähe der Automaten diese Dinge, was auch cool gemacht ist, wo du quasi von unten die Flasche nach oben einschiebst, damit keiner auf die Idee kommt, seinen Müll reinzuschmeißen. Du musst quasi wirklich von unten, haben die eine Öffnung und du schiebst weiter und irgendwann hast du diesen Punkt überschritten, wo die Flasche überkippt und dann fällt die in den Behälter rein, damit die Leute nicht anfangen, das wie ein Mülleimer zu missbrauchen.
Ja, genau, weil richtige Mülleimer gibt es dort nicht.
Genau,
also du kannst nur deine Recyclingflaschen in der Nähe der Automaten, weil die werden ja auch befüllt und dann nimmt der wahrscheinlich die recycelbaren Flaschen wieder mit. Aber Standardmülleimer gibt es in Japan ja sowieso so gut wie gar nicht. Also du musst immer eigentlich einen Müllsack dabei haben, um deine Sachen.
Aber auch das ist, habe ich schon so oft gesagt, das ist eigentlich cool. Ja? Natürlich nervt es ein Stück weit. Wir haben mal mit Japanern drüber geredet, die haben gesagt, manchmal würde ich mir das wie bei euch wünschen.
Genau, da war eine Übersetzerin dabei, die war in Europa und hat so genossen, dass sie dort einfach ihren Müll, also ich glaube, sie hat sogar gesagt, dass man ihn auch mal wo stehen lassen konnte.
Das war so toll. Also, aber sie machen es halt trotzdem nicht. Ne? Das ist halt wirklich einfach Common Sense, wo die Leute sagen, nein, das wird hier nicht gemacht und du siehst es nirgends. Du kannst es an zwei Händen abzählen, dass wir mal irgendwo in der gesamten Reise gesagt haben, oh, da hat jemand irgendeinen Dreck hingeschmissen oder stehen gelassen.
Ja, ich habe es einmal auf dem Klo gesehen, da standen zwei getoffelte Go-Becher, aber vielleicht hat es auch einfach jemand wirklich vergessen.
Ja, kann ja sein,
oder halt klar, ewig Touristen lassen stehen.
Ja, aber ansonsten nix. Ja. Das ist schon echt cool.
Und dann sind wir frühstücken, sind wir zum Hotel zurück. Das ging tatsächlich mit nur einer U-Bahn-Station und haben lecker gefrühstückt. Im Hotel, da haben wir es einmal andersrum gemacht. Und dann haben wir lange drüber nachgedacht, was wir mittags machen, weil, also stimmt, wir hatten zwischendurch noch einen geschäftlichen Termin. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit und dann haben wir also überlegt, was wir machen, weil wir wussten ja, dass überall die Hölle los sein wird. Mhm. Da war auch noch gutes Wetter. Ja, es hat nicht geregnet an dem Tag, da war es trocken.
Ja, eigentlich war es fast immer trocken.
Nee, stimmt nicht, wir sind so oft durch Regen gelaufen.
Hä?
Ja, hier Goldener Pavillon, am nächsten Tag morgens hat es dauerhaft geschüttet den ganzen Tag.
Das stimmt, das war bei ein Tag, wo es richtig schlecht war.
Ja, Lara hat es auch geregnet.
Mal kurz.
Naja, bitte, wir waren total nass.
Okay, ich hab's vergessen. Ja, stimmt. Chevy knows best, ihr wisst Bescheid. Es war die ganze Zeit nur Scheißwetter auf der Reise.
Nee, das auch nicht. Ich würde sagen halb, aber es hat schon viel geregnet.
Immer wieder mal, ja.
Okay, sind wir uns nicht einig. Nara sind wir nur im Regenschirm durch die Gegend gelaufen.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, okay, es ist überall die Hölle los, hilft ja nichts. Und dann hast du einen Stadtspaziergang rausgesucht. Bei Komoot.
Ach stimmt, ja, genau.
Und da gibt es ein Stadtviertel, da gibt es auch ganz tolle Instagram-Fotos. So eine Altstadt.
Das Dion-Viertel meinst du?
Nein, das davor. Eine Altstadt, wo du quasi auf eine Pagode, also auch auf so einen Tempel gucken kannst. Und da hast dahinter so die ganzen Altstadthäuser und so eine kleine Gasse. Also ein ganz tolles Foto.
Ja.
Ja, gibt es nicht, dieses Foto.
Das
gibt es wahrscheinlich nur nachts und da ist dunkel.
Ja. Also das Foto kann nur ein Fake sein oder das haben wir, wollten es ja
nochmal.
Das
sind nur Menschen,
ja, wir wollten es ja nochmal probieren und haben gesagt, komm, wir fahren ganz früh nochmal hin oder halt spät abends irgendwie, aber wir haben dann gesagt, ach komm, so wichtig ist das dann auch nicht, weil es ist ja so, du kommst ja mit dem Bus dahin und läufst dann eine steile Straße berghoch.
Viele Sehenswürdigkeiten in Kyoto sind nicht mit der U-Bahn erreichbar, also ich sag mal, sehr, sehr viele Attraktionen muss man mit dem Bus hinfahren.
Ja.
Oh, Busfahren nervt ja schon immer ein bisschen, also in Japan ging es im Vergleich zu Deutschland. Aber trotzdem, es ist halt aufwendig. Der hält an jede Ecke und es ist voll und es dauert und ja.
Wobei das halt auch ein Kyoto-Problem ist. Das ist das, was die auch gesagt haben, mit dieser Steuer, die ich vorhin erwähnt habe, wollen die auch den öffentlichen Nahverkehr noch weiter ausbauen, weil die halt sagen, es ist so überfüllt, dass selbst die halt die örtlichen Locals eben keine Plätze mehr in den Bussen kriegen.
Und da das sind war sogar krass. An den Bushaltestellen hier so Hilfs-Sheriffs, die, die Leute in Reihe aufstellen sozusagen und gucken, dass das halbwegs gesittet.
Und haben Schilder mit der Busnummer in der Hand.
Ja.
Auch total krass. Nächster Bus, der kommt, damit sie nochmal sagen, zack, halten sie so ein Schild hoch und du sagst, ah, das ist doch meine Linie. Also das ist total
Beim
krass.
Beim Bus war es auch tatsächlich nicht immer so leicht zu erkennen, ob das wirklich der richtige Bus ist oder nicht. Also da waren wir auch ein bisschen überfordert. Ja. Wir sind auch einmal, nee, das war eine Straßenbahn, ist immer falsch rum eingestiegen in die falsche Richtung. Es war aber nur einmal, dass wir falsch eingestiegen
sind. Ja, okay. Aber ist dieser Tag, wo wir, ja, okay, wir sind dann da hingekommen, war das nicht der Goldene Pavillon-Tag?
Nein, der war am nächsten Tag.
Achso,
am nächsten Tag. Affen waren am nächsten Tag. Stimmt. Also wir sind mittags durch dieses Viertel und das war wirklich, also wenn du dir jetzt die, also keine Ahnung, eine Innenstadt in Deutschland vorstellst, zur Weihnachtszeit und du drückst dich durch die Fußgängerzone, das war noch nicht so schlimm wie das, was dort war.
Das war plus X. Also genau. Wir haben zwei Instagram versus Reality-Momente gehabt und das war einer davon, wo du wirklich denkst, ach cool, eine schöne Straße, sind links und rechts sind Geschäfte, geht schön steil berghoch, das ist stetig, geht's hoch. Und du denkst, oh, sieht nett aus, und hier ein bisschen Souvenirs und leckeres Essen. Und
genau, so diese so ein paar, tollen Dächer und so, also die Häuser sahen nett aus.
Aber diese Straße, das ist wirklich kein Witz, Körper an Körper. Also nicht so, wo du sagst, ja, du kannst hier mal zügig hochlaufen, ab und zu hast du mal eine Lücke gehabt, aber nichtsdestotrotz.
Und stimmt, das hat sich natürlich auch immer mal genieselt.
Ja,
da sind Leute auch noch mit dem Regenschirm rumgelaufen.
Kam auch noch dazu, ab und zu mal, das war aber nicht so schlimm. Und irgendwo hast du dann gesehen, wo links so eine Ansammlung war von Menschentraube und denkst so, was ist denn da? Und dann guckst du nach links rüber.
Wie so Mochi oder irgendwie sowas zu essen.
Ja, das auch bei den Essensständen, wo so irgendwie trendy Essen gab, aber an so einer Seitenstraße siehst du eine riesen Menschentraube, guckst kurz über die Menschen drüber, ach, das ist das Foto, wo man hinten diese Pagode sieht hinter den Dächern. Ohne Scheiß, damit du keine Menschen drauf hast, müsstest du dich quasi eine halbe Stunde anstellen und selbst das klappt
nicht. Nee, das klappt nicht, weil die Leute ja weiterlaufen. Ja. Also das ist einfach eine Straße, genau, die du... ich glaube, das geht wirklich nur vielleicht morgens um 6, wenn es gerade hell wird. Aber das kann auch nicht lang dauern, bis es dann voll wird.
Oder mit so einem Stativstick, was manche auch damit
Aber das geht auch nicht, weil dieses tolle Foto ist ja nicht die Pagode, sondern die Straße davor. Und in der Straße sind Menschen. Ja. Also das funktioniert nicht.
Nee, das funktioniert nicht. Also das kann, wie gesagt, nur ein Fake sein oder die haben es für Instagram gesperrt oder weiß der Geier was.
Ja.
Also vielleicht gibt es auch eine Jahreszeit, wo es geht, aber da ging es einfach nicht. Und das ist dann auch nicht so geil, wo du da halt dann sagst, so, ah, das musst du haben, das Bild, da lohnt sich eine halbe Stunde warten, bla blub. Selbst wenn es ginge, das ist halt eine Pagode, das sieht nett aus, aber das ist halt wieder Instagram. Ne? Das siehst du millionenfach bei Insta, das Bild. Also wirklich. Und jeder sagt, das Bild, das muss ich haben. So, also das war schon echt hart Stress. Ich war echt abgefuckt schon an dem Tag, muss ich sagen, weil das hat mich so genervt, diese wahnsinnig vielen Menschen. Und das war wirklich nur Durchschleusen.
Und am Ende von dieser, ich sag mal, Altstadt, gab es noch einen Tempel, so mit einer der bekanntesten in Kyoto.
Auch echt schön.
Da wir da waren, haben wir gesagt, na komm, egal, wir gehen jetzt rein.
Kostet auch alles Geld natürlich.
Ja,
ne?
Also aber es ist ja immer okay. So 3 Euro oder sowas, glaube ich, pro Person.
Völlig legitim,
Wir waren definitiv nicht die Einzigen.
Nee. Das hat sich ein bisschen verlaufen.
Ja, weil es halt ein sehr großes Gebiet war. Also da war außenrum auch noch viel Parkfläche, sage ich mal, wo man, also so an diesem Haupttempel, da war schon echt viel los. Und vor allem auch ganz viele Schulklassen. Also da ist es immer ganz cool, die Kids, die haben immer, entweder haben sie gelbe Regenschirme oder sie haben gelbe Mützen auf.
Ja, aber alle halt Schulklamotten, alle gleich.
Alle gleich ist angezogen. Cool, und gelbe Kopfbedeckungen, in welcher Form auch immer. Also die Buben haben meistens ein Käppi auf und die Mädels haben hier so eine Mütze irgendwie oder so einen Fischerhut und sowas auch. Und du siehst es immer. Also du siehst immer die Gruppen mit den gelben Hüten. Ja, das war schon.
Also auch krass, dass ja mit so einer Schulklasse dann, das waren ja wirklich Kleinkinder, ne? Das waren ja nicht irgendwie.
Ja, so Grundschule hätte ich jetzt gesagt, ja.
Ne? Dass sie da solche Ausflüge machen in so ein Gebiet, wo so viele Menschen sind.
Aber das war überall, gell? Es war fast an jedem Tempel.
Auch an Bahnhöfen morgens. Ja, du denkst, überall. Ach du Scheiße, in dem Gedränge hier, ja. Und vorne haben sie meistens so einen mit einem Fähnchen.
Ja.
Ne? Und da siehst du wirklich in Reihe und Glied, wenn es losgeht, wird dann hier Polonaise-mäßig.
Da ist halt auch quietschigelb. Also die fallen definitiv auf, wenn einer weggelaufen ist.
Ja.
Dann findest du den.
Ja,
aber also, außer er setzt seinen Hut ab. Aber.
Ja. Ja, das ist echt lustig dann, ja. Also der Tempel war toll, auch keine Frage, aber auch da an den Hauptstellen, das ist immer das Lustige, da siehst du wieder, wie die Touristen ticken, bloß keine Mühe machen.
Mhm.
Ja, der erste Bereich ist ja der Hauptbereich gewesen, wirklich ein Riesending mit, kannst auch Schuhe ausziehen und dann nochmal oben ins Gebäude reingehen, das wird ganz oft so gemacht, ne? Du musst dann die Schuhe ausziehen, wenn du wirklich näher willst. Da habe ich jetzt auch, ob das mit Schmutz zu tun hat oder ob das halt einfach weil es sich so gehört, die ziehen auch zum Beispiel, wenn sie privat irgendwo sind, ziehst du die Schuhe auch aus im Haus.
Hast du auch in jedem Hotelzimmer hast du Schlappen. Also du darfst eigentlich mit deinen Schuhen nicht ins Hotelzimmer rein.
Oder auch, die haben sogar Kloschuhe. glaube ich, privat bei Leuten, ne? Dass du da extra ein paar Schuhe Schlappen hast, wenn du sagst, wenn du auf Toilette gehst und so. Also da sind die schon sehr speziell, die Japaner, was ja an sich auch manche sagen ganz cool sind. Warum sollst du mit Straßenschuhen ins Klo laufen?
Also wir hatten im Hotel 6 verschiedene Schlappen.
Ja,
also stimmt. 3 verschiedene, also pro Person insgesamt standen 6 Schlappen am Eingang.
Ist schon verrückt. Also der erste Bereich war dann halt brutal voll, wo du eigentlich schon keinen Bock mehr hast. Und wenn du aber ein paar Meter weitergelaufen bist, hat sich dann zerlaufen, weil du merkst, die gehen da rein, wollen diesen Haupttempel sehen und drehen die wieder um. Mhm. Das ist einfach so typisches Bild überall. Wir sind dann sogar noch viel, viel weiter gelaufen zu so einem anderen.
Da stand so ein Schild zu noch einem Tempel. Mhm. Der Weg hat sich nicht gelohnt, definitiv. Nee. Aber wir hatten ein bisschen Bewegung.
Und es war kein Mensch da.
Ja.
Also zu Recht in dem Fall, weil das war echt langweilig, wo du denkst, ja, okay, das hätte man sich jetzt auch schenken können. Es ist halt so, Kyoto hat wie viele Tempel?
Keine Ahnung.
Hunderte.
Ja, eher 1000.
Ja. Also Unheim.
An jeder Ecke steht irgendwie einer. Und
natürlich gibt es da welche, die halt, ich sage jetzt mal, selbst hier vom Schwiegervater gebaut wurden oder es sind halt auch welche dabei, die halt wirklich ganz prominent groß sind und dementsprechend hast du an jeder Ecke einen. Da war halt noch einer und du kommst da hin und denkst so, okay, dafür bin ich jetzt irgendwie noch einen Kilometer extra gelaufen. Naja, okay. Dafür haben wir auch an dem Tag wie viele Schritte gehabt? 30.000, 40.000?
Ja, ich glaube 36.000. Also wir hatten immer so zwischen 20 und 25 Kilometer offen. Mhm. Also wenn wir hier so Tagesausflüge, es waren ja nur 3 Tage, wo wir so viel gelaufen sind, aber ja.
Naja, und das war dann nicht so doll, aber du hast dann trotzdem gemerkt, dass du nachher in so einen Bereich gekommen bist, wo so eine andere Pagode einzeln stand und da war fast keiner.
Ja, über 1600 buddhistische Tempel in Kyoto.
Heilige. Buchstäblich.
Ja. Und nur Tempel, plus irgendwie über 6000 Schreine.
Also ja, ihr wisst Bescheid, da gibt es viel zu sehen, aber ne, das ist auch immer so eine persönliche Sache. Du könntest jetzt ein bisschen überspitzt sagen, kennst du einen, kennst du alle.
Ja, also wir haben auch 3, 4 angeguckt und das war okay.
Aber es gibt immer wieder Unterschiede. Also das sieht man auch an dem Tag, wo wir vielleicht noch dazu kommen heute, weiß ich nicht.
Ich glaube, nach dem Tag hier ist Schluss.
Nach dem Tag ist Schluss. Aber also danach sind wir dann noch durch das Gebiet weitergelaufen, gell?
Genau, wir waren dann, also wir wollten noch Richtung Gion-Viertel, das ist so ein ganz bekanntes.
Nicht wie die Autopflegemarke.
Nee, so also ein ganz bekanntes, weiß nicht, Vergnügungsviertel, sage ich mal. Und da gibt es halt viele Restaurants, Kneipen und.
Und angeblich die Geishas, die japanischen, sind
da. War das da?
Ja, okay. Das ist Gion-Viertel.
Dann waren wir zur falschen Zeit da. Genau, in die Richtung. Und dann sind wir noch vorbeigekommen. Ist ja immer so, du läufst und dann siehst du auf Google Maps irgendwelche tollen Attraktionen an der Seite, die super gut bewertet sind. Und da geht so eine Treppe und dann steht irgendwas mit Bambuswald und so. Und dann haben wir uns natürlich
breitschwätzen lassen.
Genau, haben gesagt, ja komm, wir sind schon mal da. Kann ja ein ganz netter Tempel sein. Da scheint irgendwas mit irgendeiner Buddha-Figur, die ewig groß wäre und kostenlos und so.
Ja.
Sind in die Richtung gelaufen, kostenlos war da nix.
Ja.
Und gegen die Buddha-Figur haben wir uns entschieden, weil wir gesagt haben, nee, dafür zahlen wir jetzt kein Geld.
Ja.
Aber da stand was mit Bambuswald. Und man kennt ja auch diese tollen Instagram-Fotos im Bambuswald.
Dazu später.
Dazu später mehr, genau. Aber, okay, haben wir gesagt, naja, komm, gehen wir rein. Hat tatsächlich ein bisschen mehr gekostet, glaube ich. Ja. Ich glaube, es waren bestimmt 6 Euro pro Person. Mhm. War ein Tempel und ein kleiner Bambuswald im Anschluss sozusagen.
Und so ein, zwei komische.
Ein komisches Museum oder sowas.
Ja.
Wobei das Museum, glaube ich, extra gekostet hat.
Ja, kann auch sein.
Das einzig Nette an dieser Sehenswürdigkeit war der Mann, der versucht hat, Deutsch mit uns zu reden am Eingang. Der Tempel war für Arsch, Entschuldigung. Da war überall Baustelle und man Verbotsschilder. Du darfst hier nicht hin, du darfst da nicht hin, du darfst nicht rückwärts laufen. Du musst genau diesen One-Way langlaufen und die Treppe nach rechts geht auch nicht. Da stand direkt ein Officer da und hat dich weggeschoben. Die haben sogar kleine Kinder weggeschoben, die irgendwie in die falsche Richtung gelaufen sind.
Nee, das war das nicht. Da war eine Frau gewesen, die hat irgendwie ihr Kind hochgehoben, hat es auf so einen Zaun gesetzt oder sowas. Dann sind sofort Leute gekommen, Kind runternehmen. Ach so, okay. Dachte, yo, mach ich mal nass. Ja, also das war schon.
Pff. Also es war überall waren Kameras und also es war irgendwie ganz starke komisch. Bevormundung in diesem Tempel.
Ja. Und also das Hauptärgernis war eigentlich eher, was du schon gesagt hast, gerade, dass ein Teil wohl renoviert wird. Also eine war komplett zu, wo du gar nicht hinkonntest. Und da, wo du hinkonntest, Brücke gesperrt, hier durfst du nicht rein. Da stehst du da nicht so, was mache ich jetzt hier?
Hier darfst du nicht fotografieren.
Genau, ja, das ist, ich habe noch nicht nachgelesen, das hat ja wahrscheinlich auch wieder religiöse Hintergründe irgendwie, gehe ich fest von aus. Aber das ist echt oft so. Und natürlich hält man sich dran. Ich glaube, dass es viele nicht machen. Wir haben uns natürlich dran gehalten, aber da kommst du da hin, siehst diesen Tempel da stehen. Das war jetzt kein Riesending, das war, keine Ahnung, 12, 15 Meter breit und genauso lang, wie auch immer. Und da kommst du da hin und kannst halt den Schritt reingehen, wo innen drin wirklich ganz tolle Verzierungen sind. Da brennen auch mal ein paar Kerzen und dies und jenes. Ja, und direkt 2, 3, 4 fette Schilder am Eingang. Striktes Fotoverbot, keine Bilder machen. Natürlich ist es schön, dass du es für dich gesehen hast, aber zur Erinnerung ein Foto zu machen, darfst du halt nicht. Mhm. Geht nicht. So, das heißt, du kommst da hin, sagst du, ja, klar, für mich war das ein toller Moment vielleicht, sieht da schön aus, Aber wenn du danach nach der Reise sagst, du willst mal ein bisschen durchgucken, sagst du, puh, ja, gibt es halt keine Aufnahmen davon. Und dieser Bambuswald war halt auch da. Zugegebenermaßen war da nichts los. Das ist das Positive.
Ja, also ich muss sagen, das war eigentlich der beste Bambuswald, wo wir waren.
Nee, wir hatten noch einen.
Naja, okay. Aber es war trotzdem, also es war halt so dieser typische Bambuswald, was man kennt. Also man hat halt einfach ganz lange Stecken, die quasi, wo man sich dazwischen stellen kann. Und führt einen Weg durch, wo man halt ein, zwei Fotos machen kann. Für mehr so ein Bambuswald auch nicht da, außer zum Fotografieren.
Ist übrigens auch so, was auch immer so toll im Insta aussieht, dass ja auch die Insta-Reality-Nummer, die du ganz oft schon gesehen hast, du kannst dich ja nicht, wie du es gerade so ein bisschen formuliert hast, zwischen die Bäume stellen.
Nee, sondern es ist ein
abgesperrter Weg, der auch eingefasst ist, wo du sagst, okay, wenn es gut läuft, kannst du dich an die Absperrung stellen und kommst mit der Hand an so einen Ast dran.
Ja, und die Absperrung ist unten ja auch mit so einem, naja, also keine Ahnung, Bast gewickelt oder sowas. Mhm. Also die ist ja…
Sieht aus wie ein Kanal im Prinzip.
Ja, genau. Also es ist nicht so, dass es jetzt durchsichtig wäre. Also das ist jetzt nur… Ja. Also die hätten ja auch einfach einen Handlauf aus Bast machen können, weißt du, dass man auch noch die Stiele unten von den Bambus…
Aber die siehst du oft
gar nicht. Die siehst du nicht, weil da halt wirklich wie so ein Geländer ist.
Man sieht schon nett aus. Ich habe die Riesenfaszination ehrlich gesagt nicht verstanden.
Nee, ich habe es auch bis heute noch nicht verstanden.
Ich war eher fasziniert davon, wie krass massiv Bambus ist.
Ja.
Das ist, ich habe da, stand halt ein so ein Ding direkt neben so einem Zaun halt, ne? Und ich dachte, so klopfst du mal dran und denkst so, ach du Scheiße, das ist ja massiv. Also ich habe mir gedacht, Bambus ist so ein Ding, was du mit der Hand durchbrichst, so ungefähr.
Ja, so hol innen.
Genau.
Und,
aber krass, also das hat mich echt fasziniert. Also das ist schon, sieht wie gesagt nett aus, hat man gesehen, Haken dran, fertig. Also das ist auch wieder Instagram-Spot, da kommen wir noch dazu in der nächsten Episode wahrscheinlich. Da muss jeder hin.
Ja, das zweite Highlight von Kyoto ist ja der Bambuswald sozusagen.
Ja, und das ist genau das, wo du nachher da warst und denkst, okay. Ja, also das war das. Dann sind wir, wie du schon gesagt hast, Richtung Gionviertel.
Genau, durch
weiter.
Ein paar Stadtparks und kleine Altstädte durch.
Und auch so ein kleiner, das war auch ganz nett, da war auch nochmal ein ganz schöner Tempel gewesen. Wie gesagt, die Tempel an sich sind gar nicht so spannend, finde ich. Mich fasziniert weiterhin mehr diese wahnsinnige Verzierung-Geschichte. Das ist schon echt cool, weil die gerade am Dachrand so überall sind Symbole und irgendwelche Figuren und ganz viele Lampions. Ich habe ja 1000 Lampions fotografiert, weil ich das so als Motiv cool finde. Einfach, das ist meistens dann japanische Schriftzeichen drauf und da brennt eine Kerze drin oder so. Das sieht schon geil aus. Ja, das ist schon fürs Auge eine tolle Sache. Aber natürlich siehst du das auch wiederholt immer wieder und oft denkst du so, haben die das aus dem gleichen Regal, die Lampe, weil die gab es doch gerade eben um die Ecke schon mal. Also man weiß es auch nie so genau, ob das einfach traditionell immer die gleiche sein muss oder ob es das halt irgendwie aus dem AliExpress halt überall, weiß man nicht. Aber der Weg dahin war auf jeden Fall ganz nett.
Ja, da war noch ein Stadtpark mit so ein paar Seen und sowas. Also es war auf jeden Fall nett. Dann sind wir durch dieses Gionviertel, es war aber tagsüber und wir waren dann noch nicht so an der richtigen Stelle. Da sind wir dann ein paar Tage später abends nochmal hin. Durch so eine Mini-Altstadt.
Ja, aber da, wo wir waren, auch Stress, gell? Weil da stehen auch da überall Officer rum und leiten die Menschen. So krass ist das. Die stehen da und du hörst nur Trillerpfeifen, wenn Autos kommen hier an die Seite, du musst den Gehweg benutzen. Das sind ja keine richtigen Gehwege in dem Sinn, in diesem Viertel, sondern das ist ja wie eine Markierung, wo Menschen laufen sollen. Das macht doch dann auch keinen Spaß. Du läufst da durch, willst mal irgendwo stehen bleiben, sofort Trillerpfeife, denkst, oh ja, du stehst im Weg, okay. Natürlich sollst du nicht im Weg stehen, ist ja auch klar, aber es ist.
Ja, es war alles, es war nett und so, aber es war jetzt irgendwie auch nicht. Und dann haben wir gegoogelt, was es da noch zu sehen gibt und da haben sie irgendwie so eine Brücke empfohlen, da sind wir hin.
Mhm. Ach stimmt.
Es war halt eine Brücke und unten drunter ist ein Bach
Gut, es hat gereicht dafür, dass mehrere Influencer die Brücke in Beschlag genommen hatten. Und
Reden
haben.
Wir gerade weiter, da kommt die Post, weil wenn der nur Briefe hat, dann muss ich auch nicht aufstehen.
Der hat doch.
Red weiter. Also es war halt eine Brücke, so wie wir bei uns auch Brücken kennt, wo halt ein Bach durchläuft.
Über
also,
Dorfbach halt.
Es hat sich nicht gelohnt, ein Foto zu machen.
Ja, also ich glaube, wenn du dich da so positioniert hättest wie die, sah jetzt ganz nett aus, aber es ist halt eine nette Steinbrücke gewesen. Die war also nicht länger als 5 Meter lang, würde ich sagen. Unten ist halt Bach drunter durchgelaufen oder ein Flüsschen, wie auch immer.
Mal weiter, ich geh mal.
Ja, der kommt gerade um die Ecke. Normalerweise kommt die samstags keine Post, weil die wissen, dass wir nicht da sind. Aber heute schon. Auf jeden Fall standen halt da wirklich wieder so ein Influencer-Gang halt oben drauf, mit Stative aufgebaut und was weiß ich und nochmal die Haare richtig gemacht und jetzt bitte nochmal die linke Pose, die rechte Pose und das und jenes. Und du stehst da und denkst so, ich will doch gerade nochmal schnell ein Foto von dieser Brücke machen, auch wenn sie nicht so geil ist. Dann gehst du einfach weiter und sagst, ach komm, schön Buckel runter, macht eure blöden Fotos alleine. Das nervt dann auch sehr, muss man sagen. Ja. Und das ist auch offensichtlich ein Japan-Thema, weil es waren definitiv Japanerinnen in dem Fall, die da die Bilder gemacht haben. Es waren keine Touristen, also keine westlichen Touristen, sagen wir mal. Scheinbar ist es da auch ein Thema. Du siehst auch ganz oft wirklich asiatische Menschen, die hier das Stativ aufbauen und sich da zum Hampelmann machen. Also da, auch da ist das Thema groß. Es sind nicht nur wir aus Europa und anderen Teilen der Welt, die da den Overtourism machen, sondern ganz offensichtlich auch.
Ja, das stimmt.
Zumindest asiatisch aussehende Menschen, das ist jetzt wieder schwer zu sagen.
Weil, ja, das weiß man nicht.
Also, aber sahen japanisch aus. Jedenfalls war das nicht den Weg wert, da hinzugehen. Nee. Ne? Also muss man auch ganz ehrlich sagen, da gibt es viele so Spots, aber da tickt auch jeder anders.
Ja.
Vielleicht sagen Menschen, ach, wie romantisch diese schöne Brücke.
Ja, wer weiß. Nachts und vielleicht in der Dämmerung, wenn kein Mensch da ist, wäre es vielleicht auch ganz nett gewesen.
Man weiß es nicht, ja.
Und dann noch eine Gondel unten runter durchfährt, nee, so groß war der Bach nicht.
Nee. Und wir haben keine einzige Geisha gesehen, tatsächlich. Nee.
Tatsächlich nicht.
Ich finde es auch okay. Also mir, ich habe auch diese Faszination nicht verstanden.
Nee, das verstehe ich nicht. Also für mich ist das eher, nee, das geht fast in die andere Richtung. Mhm. Also das ist, nee.
Also ich meine, ich habe schon einiges drüber gelesen über das Thema, weil ich das auch wissen wollte, weil man hatte mir bei diesen Geishas so den Eindruck, dass das ist wie so ein Leibeigener. Mhm. So kommt einem das vor. Aber das ist nicht so. Die machen das freiwillig und die machen das ganz bewusst. Es machen auch immer weniger Frauen in Japan. Aber
wobei ich sagen muss, es ist trotzdem, also gerade dort in dieser Ecke haben wir, nee, ich weiß nicht mehr so genau, wo das war, wo wir so jemanden gesehen haben, die quasi fast so aussah, also es war nicht ganz so, und wo dann irgend so ein westlicher Fotograf Hans da gestanden hat und der gesagt hat, wie sie sich wie hinstellen soll.
Das ist korrekt, ja.
Der, das hat schon so einen Touch, der ist nicht gut. Also wahrscheinlich ist es dort anders, aber das ist wie so, ich kaufe mir die Frau und die, stellt sie da hin und...
Ja, aber jetzt musst du natürlich wieder, jetzt kannst du die Diskussion anfangen, was ist denn mit, wie heißt es auf einen seriösen Begriff, Sexarbeiterin? Ja, so heißt es ja, nennt man das ja
Prostituierte. Ja, also das würde ich eher sagen, man kauft sich ein Model und die stellt sich hin.
Ja, aber weißt du, wo ist der Unterschied? Du kannst in den Puff gehen in Deutschland, sage ich jetzt mal, ne, ins Bordell, wie auch immer, und kaufst dir da was dafür. Und da hast du eine Frau, die halt in einem zugegeben toll aussehenden Kostüm da rumläuft. Das ist ja nicht, dass das irgendwie sexuell irgendwie ist. Und natürlich, klar, gebe ich dir recht, dieses stell dich mal links hin, mach nochmal hier eine Pose und das und so. Das ist ja auch schon schwierig, finde ich. Für uns ist es schwierig, also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber ich finde das fast besser. Als wenn die sich anderweitig verkaufen muss.
Ja, ja, schon
und auch
klar.
Das muss jedem, solange man es freiwillig macht, frei sein.
Läufst in Hamburg und stehen die Frauen im Schaufenster. Also,
weißt du, so. Ne? Aber trotzdem ist es, ich gebe dir schon recht, das ist schon schwierig und ich finde auch immer, dass es so einen gewissen Touch hat.
Auch dieses Schulmädchen anziehen in Korea, wie das so war. Weißt
ja, Japan war das auch so.
Japan, ja,
die Maid-Cafés und sowas.
Ja, also, es ist schon, ich weiß nicht, es ist schon schwierig. Also.
Aber auch da muss man sagen, das hat mich erstaunt, wie unfassbar freizügig Japanerinnen rumlaufen. Also gerade die Jungen.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht von Leuten, die so alt sind wie wir irgendwie, sondern wirklich so, ich kann das schwer einschätzen.
Ja, die Japanerin kann man eh im Alter schlecht einschätzen, aber ich hätte jetzt auf 15 oder so.
15 bis 18, so. Und die laufen mit weniger rum, als man anziehen kann.
Also es ist dort sowieso krass, ich weiß nicht, ich wollte da mal drüber nachlesen, ich glaube, da ist ein echt krasses Schönheitsideal bei den Japanerinnen. Die sind nur am Rumzuppeln an sich selbst.
Und schminken.
Und nur schminken. Und ich fand es phänomenal, bei den Männern war das ja wahrscheinlich nicht so, aber...
Ich war selten im öffentlichen Raum.
Genau, bei öffentlichen Toiletten, ich habe relativ viele öffentliche Toiletten gesehen in Japan, dort sind meistens fast mehr Schminkspiegel als Toiletten. Also in jeder öffentlichen Toilette, jetzt nicht nur im Hotel, da sowieso, aber selbst am Bahnhof, in den öffentlichen Klos,
das ist schon verrückt,
sind neben den Standardwaschbecken sind extra Bereiche, wo Sitzmöglichkeiten sind und davor wie so eine Ablage und davor ein Spiegel, also sprich Schminkspiegel. Teilweise auch noch so kleine Spiegel mit dabei. Mhm. Es gibt richtige Schminkbereiche in den Toiletten und die sind voll. Ich war nicht einmal auf dem Klo, wo da nicht eine Japanerin stand, sondern an sich rumgezuppelt hat. In der U-Bahn, die gucken sich im Spiegel an, machen die Strähne wieder richtig, klappen den Spiegel aus. Überall.
Naja. Also das war auch, wo wir das eine Madness-Event hatten. Das erste war das, glaube ich, in Koka. Da sind wir auch am Bahnhof gewesen, sollten ja da abgeholt werden.
Und das stimmt, da ist so ein Mädel bei der Mutter ausgestiegen.
Das ist ein Mädel von bei der Mutter im Auto gewesen, bleibt am Bahnhof stehen, Mutter schmeißt das Kind raus. Anstatt sie halt Richtung Bahnsteig geht, ist sie direkt hinter uns zu so einem kleinen, ich sag mal, versteckten Bereich gegangen, wo eine Bank war, hat sich da hingesetzt, so, und dann ging es erstmal los. Da wurde in Klamotten neu gerichtet, Dann kam ein Schminkspiegel raus, das volle Schminksortiment, und hat sich dort auf der Bank vor dem Bahnhof erst nochmal richtig schick gemacht, damit sie dann, die hat Schuluniform angehabt, also definitiv, oder hat so Schulklamotten dabei gehabt, die ist definitiv in die Schule gefahren. Und halt saß die erstmal da und hatte erstmal, und ich glaube, das war bestimmt,
eine Stunde, hätte ich schon gesagt.
Hat die sich da schick gemacht. Und genauso, wenn du dann halt, wie du sagst, du stehst in der Bahn selbst da, die Bahn ist randvoll, die machen Selfie-Mode im Handy an und dann siehst du wirklich, wie die eine einzelne Strähne 25 Mal, einmal links, einmal rechts, noch ein bisschen gerade ziehen und denkst so, Mädchen, alles ist gut. Ja, lass dir helfen. Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Ja, ich meine, vielleicht ist es auch nicht mehr unsere Generation, vielleicht läuft das in Deutschland auch mittlerweile so, Fragezeichen, glaube ich zwar nicht, aber das war schon extrem, muss man wirklich sagen. Ja. Also das, und wie gesagt, also dieses Freizügige ist schon, du hast echt ganz, ganz oft junge Mädchen, also wirklich jung gesehen, in absoluten Miniröcken, in diesem typischen, was du sagst, Schulmädchenklamotten, die aber nicht Schulklamotten waren, sondern die, wie du sie dir so...
Ja, wie man sich das so aus einem schlechten Film vorstellt.
Genau, so Manga-mäßig, ne, und das ist ja auch so ein Riesenthema. Manga-Thema ist ja da überpräsent, überall, da gibt es ja ganze Stores voll. Das hat mich nie tangiert, ich bin da nie dran gekommen auf diese... ich will das auch in diesem Podcast gar nicht ausbreiten, weil ich habe in der Business Punk war ein Artikel über so einen absoluten Star aus der Manga-Szene. Das darf man hier gar nicht erzählen, da wird ja wahrscheinlich geflaggt, der Podcast. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, wo ich denke, wie kann es denn da einen Empfänger geben für sowas? Also, dass es ja pornografisch ist, ist ja oft so bei diesen Geschichten, aber da geht es darum, dass es quasi das, was dort gezeigt wird, was normalerweise zwischen mal Menschen passiert, das eine ist eine Frau, das andere sind Monster. So, und das ist dann so weit in der Beschreibung, darauf steht auch massiv in der Kritik, dass es halt eher in die Richtung geht, das Ganze ist nicht freiwillig, was das Monster da mit der Frau macht, um es jetzt mal so halbwegs zu umschreiben. Und das muss so übel sein, der ist der absolute Star da drüben. Der ist Millionär, der verkauft, weil der der absolute Shootingstar in der Szene ist von den Mangas-Dings und wird millionenfach werden diese Comics von dem gekauft, wo du denkst so, die haben in der Zeitung geschrieben, die dürfen das in der Zeitung gar nicht zeigen, was der macht. Das sind nur so angedeutete Sachen gewesen, wo du denkst so, was sind das für Menschen, denen das gefällt? Also sorry, falls jetzt gerade einer zuhört und sagt so, hey, ist total toll, das ist Kunst, okay, zeichnerisch vielleicht schon. Aber das ist ein Riesenmarkt dafür. Und ich denke so, wie kann man sowas gut finden?
Ja, das ist
ne? Und wie gesagt, und dann kleiden die sich dann halt auch wirklich so und es ist wirklich nur schick machen. Ganz, ganz verrückt. Also das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen. Aber vielleicht sind wir einfach outdated.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall waren wir auf dem Weg zum Wagyu am Spieß.
Ach ja, stimmt. Da sind wir natürlich so eine...
Genau,
so eine,
wir waren auf dem Weg zum Markt.
Durch die Fressgas.
Genau, richtig. Also es war ein recht großer Markt in Kyoto. Wir waren ja letztes Jahr in Südkorea auch schon mal auf so einem Essensmarkt und das hat mich geschockt, ehrlich gesagt. Also da denke ich immer noch nicht gerne dran zurück, weil da war es extrem voll. Es waren überall Menschen gequetscht, die dort an irgendwelchen Fressbuden gegessen haben. Alles eng an eng und überall hat es nach komischem anderen Essen gerochen. Also das war schwieriger, sage ich mal.
Aber auch normal.
Ja, ich weiß. Aber das war dort ein bisschen anders. Das war irgendwie ein bisschen gesitteter, hatte ich so das Gefühl.
Ja, aber es war auch knallevoll. Ja, aber auch knallevoll. Also muss man schon sagen, es war schon voll.
Aber da gab es halt viele Sachen zu essen. Viel Fleisch. Ja. Hauptsächlich am Spieß, also was irgendwie so gebrutzelt wurde. Und du hast dann einfach deinen Fleischspieß gekriegt, ohne was dabei. Gut, es gab auch viel Obst und sowas. Die haben auch viel so Süßkartoffelchips und so Sachen. Mhm. Und Gurken, gab ganz viele Gurken am Spieß. Ich weiß auch nicht, warum man Gurke am Spieß isst. Aber
das ist totales Trendessen da.
Ja, überall gab es Gurken.
Das ist echt, waren das Salatgurken? Das sah so aus, gell? Also irgendwie... Das waren nicht die Gewürzgurken, die man aus dem Glas hat. Nee,
es waren Salatgurken, glaube ich. So also die kleinere.
Die waren einzeln verpackt. Also ich denke, warum macht das? Also ich weiß nicht, ob die dann Geschmack hatten. Keine Ahnung. Also es war Gurke am Spieß. Das ist verrückt. Ganz, ganz oft gesehen. Aber auch tatsächlich Wagyu am Spieß.
Genau.
Auch das, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine Touri-Falle.
Ja.
Keine Frage. War uns da auch da bewusster. Wir haben gesagt, komm, wir machen das.
Wir sind ja Touris.
Wir dürfen reinfallen. Es gab es ganz oft und es war dann halt, konntest du auswählen nach Wagyu-Qualität, da konntest du halt wirklich hier F1 Wagyu und aus Kobe und sowas, ne? Und da hast du dann so einen Spieß gehabt, wo 3 Wagyu-Würfel drauf waren, die halt frittiert wurden.
Mhm.
Hat, glaube ich, irgendwie 18 Euro gekostet oder so ein Spieß, war jetzt nicht so gerade günstig, wobei Wagyu natürlich auch da nicht ganz günstig ist, zumindest nicht das Top-Level Wagyu, keine Frage. Aber das war schon für das, was man kriegt, viel. Und du kannst es eh nicht nachprüfen. Das Ding ist frittiert. Deins war nicht so geil. Ich fand es schon ziemlich krass, weil es dann auch, wie wir es vom Meat Heaven kennen, richtig zerflossen ist im Mund so ein bisschen. Aber ja, du sagst dann nachher Haken dran, habe ich mal probiert. Wer Bock drauf hat, machen, ist geschmacklich lecker, aber auch nicht mehr.
Nee, also gibt es auch ganz viel so Fisch, wer da drauf steht, ja, und Tintenfische am Spieß und so, ja, gab ganz viele Sachen.
Das war Wahnsinn. Also es war einfach,
wir
machen das eigentlich gar nicht aus Kulinarikgründen, dass wir da unbedingt überall was essen wollen, sondern wir machen es halt, weil wir es einfach interessant finden. Es ist überall was zu sehen und man sieht halt, was da so passiert, wie die Leute essen, was sie machen, was es für Varianten gibt, wie Gurke am Spieß. das ist halt einfach interessant. Also so ist eher unser Ding. Das wäre sich jetzt so ein Markt vorstellt, wie in Deutschland, wie ein Flohmarkt, so ist es nicht. Das ist in der Regel sind das wie eine Einkaufspassage, geradlinig durch. Manchmal zweigen die auch links und rechts ab an Kreuzung. Aber ansonsten geht es kerzengerade und das ist wie eine normale, schmale Straße in Deutschland, nur halt ohne Autoverkehr.
Genau, und links und rechts. Unüberdacht
in der Regel, ja. Und links und rechts sind halt die Buden.
Genau, also außenrum waren schon noch so ein paar Klamottenläden und sowas. Diese Fressmeile war da dann anschließend. Ja, ja. Ja, also wie so ein Markt, den man halt überall im Ausland auch immer mal kennt.
Ja, genau. Marktstraße, wenn man so will. Ja. Aber ist auf jeden Fall mal nett, man kann es gesehen haben, ob man da 2-3 Euro ausgibt oder nicht, das eben selbst überlassen. Genau. Also viel Plunder kann man auch kaufen überall in jeder Ecke.
Das kann man, glaube ich, in jedem Land überall.
Ja, ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. Ja, ansonsten.
Und da hat es dann tatsächlich an dem Abend echt geschüttet, gell? Also da waren wir ja dann im Hotel.
Kann mich gar nicht. Ja, doch, und stimmt.
Wir wussten
ja,
nicht so genau. Genau, zwischendurch, wie gesagt, hatten wir ja eh noch so ein paar geschäftliche Sachen. Aber abends waren wir dann im Hotel und da war immer so die große Frage, was essen wir denn? Mhm. Und es hat geschüttet. Und wir hatten überlegt, was machen wir? Und nochmal irgendwo hinfahren mit der Bahn und dann irgendwo in ein Restaurant laufen. Und also wir wollten eigentlich nach diesem Essensdings, nach dieser Fressmeile, waren 1-2 Restaurants, die wir uns vorher rausgesucht hatten.
Stimmt.
Die haben aber alle erst um, weiß ich nicht, um 6 oder so aufgemacht und wir waren irgendwie eine Stunde früher. Also es hat auf jeden Fall zeitlich nicht gepasst. So haben wir gesagt, wir fahren ins Hotel zurück. Mhm. Und dann hat es geregnet. Und dann haben wir einen Wagyu-Burger-Laden 3 Blocks weiter gefunden.
Wo Wagyu to the World, weiß ich noch, weil das so ein komischer Name war. So Wagyu to the World hieß der, glaube ich. Ja.
Und da waren wir Burger essen.
Ja, war auch top, muss ich sagen. Lecker. Ganz kleiner Laden. Total überfüllt, also nicht überfüllt, weil das Rand, also er war jeder Tisch besetzt, das war nicht unangenehm.
Nee, es waren irgendwie 6-7 Tische, glaube ich, viel mehr war das.
Wir hatten halt so einen doofen Stehhockertisch irgendwie, das war jetzt nicht so gerade das tollste Ambiente für uns, die Tische, die richtigen waren belegt, aber es waren dauernd Leute, die gewartet haben, kamen Leute rein, es war auch so eine Hotelmeile, das war ja rund um Bahnhof alles gewesen, es sind auch viele Hotels eben, ne, wo die Leute abends was essen gehen wollen und du merkst halt, okay, komm rein, ja, dauert ein bisschen und die haben halt alle gewartet draußen. Du sitzt da drin und das war so ein bisschen doof, die gucken draußen. Die saßen
halt am Fenster quasi.
Und die gucken die ganze Zeit rein so und du siehst richtig die Blicke, jetzt mach hin und ess deinen Burger runter, ich will rein. Hat ja auch geregnet dann. Aber
der war auch drin, kein Wartebereich, also sie standen halt draußen im Regen,
richtig,
im Regenschirm.
Ja, ja, genau, ja. Aber es war wirklich gut, also wirklich geile Burger, große Burger, war jetzt auch, würde ich sagen, westliches Preisniveau.
Ja, das war nicht so günstig,
Das hat schon, klar, auch Wagyu da wieder, ne, kostet auch wieder mehr, als wenn du zu Mekko gehst, ist ja auch klar. Aber das war jetzt, also ich sag mal, das hat so viel gekostet, wie wenn du in Deutschland gute Burger isst.
Ja, also
mit
es war normal
Vorspeise, Preis, tralala, das war jetzt nicht unterschiedlich. Aber war wirklich super gut, hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Auch so untypisch, ne, du bestellst ein Getränk und kriegst halt die Glasflasche Cola auf den Tisch gestellt. Kein Glas, gar nichts.
Denkst,
okay, gut. Ja, aber es ist halt, jeder Laden hat so seine Eigenart halt einfach.
Ja.
Ja, war aber auf jeden Fall gut und das war dann unser Tag in Kyoto.
Nee, nicht ganz. Du wolltest danach unbedingt, hast du noch gegoogelt und wir sind zum Greifautomaten.
Ja, stimmt. Ja, ich meine, schlafen wäre ja auch völlig überbewertet gewesen und da haben wir gesagt, komm, wir fahren, ich habe da gegoogelt und ich bin ja so Greifautomaten-Fan, da könnte ich mein gesamtes Vermögen könnte ich dort unterbringen. Und
ich hatte immer das Portemonnaie in der Hand und habe immer
Ja, ich werde ausgehalten. Ne? Das heißt so, okay, jetzt ist Schluss, es gibt nichts mehr.
Hier kriegst du 10 Münzen, das war's.
Ja, danach ist Schluss. Ja, das war echt krass. Also ich durfte nichts machen allein, keinen freien Willen. Immerhin konnte ich da hin.
ich hab die Zugverbindung rausgesucht und habe dich da hingebracht.
Und wer hat was gewonnen aus dem Automat? Die Chefin.
Ja, stimmt. Den Faultier.
Faultier, ja. Passend zu ihr, ne? Faultier.
Ja, danke. Eigentlich wollte ich einen Chipmunk rausholen.
Ja, wir haben ein bisschen überall rum gesagt, wo gibt es hier vielleicht so einen Chipmunk oder sowas, passend zu den Tüchern. Gab es, glaube ich, auch sogar eins irgendwo. Also ohne Scheiß, wer das noch nicht gesehen hat, das ist eine Spielhalle quasi und da sind locker 100 Greifautomaten. Locker. Ja. Und alles, überall kommen
nur
Geräusche raus und noch mehr Plunder und noch mehr Scheiß. Und es ist laut und das war echt krass. Und
unser größter Act war, überhaupt einen Greifautomat zu finden, wo was drin ist, was man gebrauchen kann.
Ja. Stimmt. Also ich habe nur Nieten gezogen, also später bei so Dingern, das war bei einer anderen Spielhalle, glaube ich, da
habe
ich Süßigkeiten rausgeholt, ja. Das war okay. Aber an Stofftieren habe ich nichts gewonnen. Yvonne hat dann tatsächlich mit Glück eins rausgezogen, weil das, der ist hängen geblieben am Etikett.
Genau, richtig. Und da haben wir jemanden geholt und die hatten uns dann rausgeholt.
Genau, der hing so auf 7:30 und wir so, ja toll, und jetzt? Und dann kam da so eine Frau vorbeigelaufen, da sind überall Bedienstete, die in dem Laden rumlaufen, haben gesagt, kurz reingedrückt, ja, aufgemacht, zack. Okay, aber da kannst du echt dein Vermögen lassen, weil so ein Spiel kostet 1 Euro oder so, glaube ich.
Nee, nicht ganz so krass. Nee? 100 Yen, ja doch, 60 Cent, ja.
Ja, okay, 60 Cent ein Spiel, ne, und es geht halt schnell, ne, da reinschmeißen, Niete, nochmal.
Ja, und bei vielen Sachen musst du halt irgendwie auch 10 Mal hintereinander, bis du es dann kriegst, weil es dann immer so ein Stückchen weiterfällt und ja. Dann manchmal sind auch so Sachen aufeinander aufgebaut, also da musst du hier was umschmeißen und dann fällt das nächste wieder drauf und dann erst, wenn der Haufen hoch genug ist, dann fällt es ins Loch.
Das muss ich sagen, das war halt cool, ne? Also den einen habe ich nicht gesehen, ich bin ja eigentlich nur drauf gekommen, weil ich ein YouTube-Video gesehen habe von einem, der da auch total steil geht drauf, und da gibt es Automaten, wo du quasi mit so einer Mini-Cuttermesser das steuern musst und musst den Preis, den du haben willst, treffen, wo die Schnur hängt davon und der Cutter schneidet dann die Schnur durch, wenn du es triffst. Den haben wir leider nicht gefunden in der Automat. Das hätte ich ganz geil gefunden, aber wie du sagst, das Sachen, da schmeißt du dann oben einen ganzen Turm um und der fällt dann in alle Richtungen, und wenn du Glück hast, fällt halt eins von den Sachen auch unten in das Loch rein und du hast den Gewinn. Manche musst du so Gitter durchstoßen irgendwie, und was haben wir noch gehabt? Das eine, da musstest du irgendwie so ein Rondell, wo du einen Haken einsetzen musst, was weiß ich.
Ja, ja,
da
gibt's schon
abgefahrene Dinger. Wie gesagt, ich finde das ja total geil. Also das ist ja, da könnte ich ganz Abend drin bleiben. Ja. Das ist wirklich, aber
das gut. Hat dann auch so geendet, dass man irgendwann erst zum 11 oder so wieder zum
Ja, genau, richtig. Das war dann Greifautomaten Deluxe. Das Blöde war, wir sind danach noch nebendran, war auch nur eine echte Spielhalle, also angrenzend.
Ja.
Also mit richtigen Geldspielautomaten, so die klassischen einarmigen Banditen. Die
haben wir aber nicht gecheckt.
Ja, wir sind dann nochmal dahin und haben gesagt, naja komm, wenn wir schon Greifarm Geldverlust machen, dann machen wir es da auch noch. Und haben dann nochmal irgendwie 10 Euro da reingeschmissen. Und auf einmal, oh, Gewinn, es wird immer mehr und mehr. Und ich so, oh, krass, okay. Und nachher haben wir dann Geld ausspielen gemacht und dann hast du lauter so Tokens gehabt.
Aber wir haben keinen Automat gefunden, um die Tokens.
Genau. Und dann haben wir so einen anderen Spielautomat gefunden, wo du irgend so eine spaßsinnige Aufhäufung von Sachen machst, wo immer so ein Schieber kommt, der dann das, was du geholt hast, auf so einen Haufen schiebt. Und wenn der Haufen irgendwann groß genug ist, fällt der ganze Haufen ins Loch. Ja, gut.
Das hat nicht geklappt.
Ist nicht passiert. Ja, somit haben wir dann Geldspielen auch sein lassen in Japan. Das war dann nichts mehr. Aber
das war nicht der einzigste Besuch im Greifarmautomat. Wir waren sogar in einem Greifarmautomat und haben deswegen unseren Tisch verpasst im Restaurant.
Oh, ja, stimmt. Aber war cool. Also das ist auch so ein typisches Japan-Ding. Ne?
Ja, das war letztes Jahr ja auch schon so, dass in der Stadt überall Greifarmautomaten waren. Auch in Südkorea war das auch so.
Total geil. Ich finde es ja echt cool. Also in Deutschland findest du mal in irgendeinem Bahnhof ein oder in irgendeinem Freizeitpark oder so. Aber da gibt es halt echt also ein...
Aber wir haben da auch echt Jugendliche gesehen, die dort, glaube ich, ihr gesamtes Taschengeld.
Ja.
Ich glaube, die haben eine halbe Stunde am gleichen Automat gestanden, um irgendwie so eine Riesenschlange da rauszuholen.
Aber immerhin haben sie eine
Riesenschlange. Die haben es geschafft, aber die waren auch dumm. Also ich hätte es schneller geschafft als die.
Na.
Die haben das immer an der falschen Stelle angepackt, diese Schlange.
Aber ich meine, diese Automaten sind da auch eine Frechheit. Aber natürlich ist ja klar, die Bank gewinnt immer. Die sind viel zu schwach. Einfach, du weißt es genau, was passiert, du machst es trotzdem. Das Ding hebt irgendwas hoch und du denkst, oh cool, den habe ich voll erwischt.
Beim nächsten Mal klappt's.
Genau, und dann merkst du aber, wenn der dann langsam das Gewicht packen muss, dann merkst du, okay, der Greifarm ist so soft eingestellt, dass das Ding eigentlich schon direkt wieder rausslippt.
Aber irgendwie. Siehst du, wir haben es gecheckt und wir machen es trotzdem. Also,
das stimmt.
Ja.
Gut, das ist wie Geld, das ist wie einarmige Banditen, die Bank gewinnt auch da immer und machst es halt trotzdem. Das ist halt, aber war trotzdem cool, das gehört dazu, ist japanisch und ja, Gaudi.
Ja,
ist halt auch mal schön. Und also und Schlaf ist ja auch Luxus. Also
ja, eben. Warum. Und am Ende waren es 10 Euro oder so.
Ja,
also.
Ja einfach. Ist lustig.
War der Nachtisch.
Genau.
So, jetzt haben wir den ersten Tag geschafft und es ist fertig.
Das ist krass, ne? Also, das heißt, wir waren 12 Tage da, so stellt euch auf 12 Podcasts ein.
Nee, so schlimm wird es nicht. Die
Anreise war natürlich sehr viel heute, ne? Aber es ist jetzt schon wieder 2 Stunden 15. Also, ich glaube, da müssen wir heute mal Schluss machen.
Ja.
Und werden euch bestimmt die weitere Reise noch mit begleiten, oder ihr dürft uns begleiten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann wird jetzt noch einiges kommen, und natürlich gibt es dann auch das eine oder andere Madness-Event, über das wir sprechen werden. Und natürlich noch diverse Sehenswürdigkeiten und auch geschichtsträchtige Orte in Japan. Da gibt es auch noch ein paar Storys dazu. Also wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Gebt uns gerne auch ein Like bei Spotify. Da kann man ja mittlerweile alles machen, bewerten und auch die ganze Geschichte mit einem kleinen Kommentar versehen. Das würde uns sehr freuen. Wie gesagt, freut uns persönlich, dass wir auch wirklich eine Resonanz von euch haben. Wenn euch was nicht gefallen hat, auch gerne schreiben. Keine Frage, wir nehmen auch Kritik an. Ansonsten ist es halt nun mal heute kein Autopflege-Podcast gewesen. Das wisst ihr ja. Aber Support ist kein Mord. Genau. Also
wir werden den morgen senden wahrscheinlich, genau. Also der kommt morgen raus.
Denk dran, morgen kommt er. Wisst ihr Bescheid? Morgen?
Nee, ich hab nur gerade, genau, weil die nächsten Folgen vielleicht kommt dazwischen auch nochmal ein Q&A oder ein Autopodcast oder sowas.
Ja, wir gucken mal.
Je nachdem, wie es ist, weil wir sind dann ja dann zwei echten Wochen Urlaub. Im echten Urlaub.
Im echten Urlaub, ja, tatsächlich. Wanderurlaub, Kopf ausschalten und viel bewegen. Genau, aber für heute reicht erst mal. Ihr belangt es, wie der Hesse sagt. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke für euren Support.
Jawohl, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao. Tschüss.